Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meat in My Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich Sebastian Frank in meiner Küche. Er ist Koch und Inhaber des Horvat in Berlin. Seine österreichischen Wurzeln und die Emotionen, die er damit verbindet, haben ihm die Tür zu seiner Art zu kochen geöffnet und auch die Tür zu 2 Michelin-Sternen.
Ich versuche, wenn so Gefühle in mir hochkommen wie, ach, okay, kann das jetzt mit dem vorigen Gericht mithalten? Ist das ein Schritt weiter oder nicht? Also ich versuche, das weg, also es kommt in mir hoch, dagegen kann ich mich einfach nicht wehren. Ja? Vor allem gerade, wenn man Gerichte von der Karte nimmt, die irgendwie die Bombe eingeschlagen hat. Weißt du? Und es ist einfach so. Es gibt einfach qualitativ Schwankungen in der Erstellung von Gerichten. Wenn ich eine Maschine wäre und ich könnte nur Bomben abliefern, dann würde ich das tun. Aber ich kann es nicht.
Ich habe letztens auch zu ihr gesagt, hey, du hast einen Vorteil. Ne? Du bist halt einfach eine Frau. Ne? Und Frauen sind einfach die besseren Köchinnen. Und ich sage, und da bin ich überzeugt davon, dass jeder Mann, oder der ein guter Koch ist, hat eine extrem feminine Seite. Auf jeden Fall, hundertprozentig.
Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meat in Your Kitchen findet. Der Frühschoppen in dieser Meat in My Kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Sebastian, was isst du als erstes, sobald du wieder in Österreich bist?
Cordon Bleu mit Pommes. Fix jedes Mal. Nee, es ist, wir fahren ja schon seit Jahren an den, nach Salzburg, an den Weiherhof, ein super Freund von mir. Also wir haben im steirigen Wien zusammengearbeitet und wir kennen uns schon richtig lange. Und der ist in 7. Generation, haben die da einen Hof in Bramberg am Wildkogel. Super nett, alles tippitoppi. Und witzig ist, das erste Mal, wenn ich da ankomme, esse ich immer Cordon mit Pommes. Ne? Das ist so das erste Essen. Es hat auch einen Grund, weil man macht sich einfach nie ein Cordon Bleu. Es ist einfach scheiß viel Arbeit, weißt du? Ja? Klar ist es nur Schinkenkäse eingeschlagen, paniert, ne? Aber panier mal zu Hause was. Das ist ein Weltuntergang, dreckstechnisch, weißt du? Verstehst? Ja? Das ist, und deswegen esse ich, also ich mache auch vielleicht nur 2-mal im Jahr zu Hause einen Schnitzel. Auf Arbeit ist das alles kein Problem oder so.
Du machst nicht öfter Schnitzel?
Na, zu Hause? Ja, meistens, wenn es Spargel mal gibt, na, lass es 4-mal sein, okay? Aber dann, das ist eine Katastrophe. Also ich mache lieber Personalessen Schnitzel, da stelle ich meine 3 Wannen auf, dann balle ich das durch und dann wird das hier am Herd, dann spritzt das Fett, ist egal wohin. Ich meine, man wischt dann einmal drüber, zieht den Boden ab und ist gut. Würdest du zu Hause einen 5 Liter Eimer Seifenlauge auf den Boden aufkippen und abziehen?
Nee.
Weißt du, was glaubst du, das ist ja übelste Sauerei. Deswegen esse ich immer zuerst ein Cordon Bleu, weil wenn du zu Hause dann auch nochmal dich Schnitzel machst, das ist ja nochmal einfacher, ne? Ein Cordon Bleu, das Einschlagen, das Panieren und dann backst du das und dann läuft dir der scheiß Käse aus, da drehst du durch. Weißt du? Verstehst du, du machst die ganze Arbeit und dann läuft der scheiß Käse aus, weißt du, ne?
Ich hätte gedacht, du sagst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Muttern irgendwie das...
Nee.
Nee, also Kuchen, oder von der Oma einen Kuchen.
Ich kann das jetzt wahrscheinlich ruhigen Gewissens sagen, weil ich überzeugt bin, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hören wird.
Ja? Man weiß das nie.
Ja, genau. Aber ich habe irgendwann festgestellt, meine Mutter ist kochtechnisch halt sicher nicht am letzten Stand, wenn es mal nett auszudrücken. Ne?
Aber wie groß ist dann der Aspekt, dieser emotionale Aspekt? Weil das ist dann ja deine Mutter, die das kocht und es kommen Erinnerungen dann ja hoch.
Ja, ich bin natürlich damit, also meine Mutter hat ja klassisch gekocht. Ne? Also meine Mutter war alleinerziehend von 3 Kindern. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 1. Also ich habe meinen Vater erst mit 20 das erste Mal gesehen. Und natürlich bin ich groß geworden mit klassisch österreichischer Küche. Also auch mit dieser landläufigen, die halt keine Sau kennt. Also jenseits von Kaiserschmarrn, Apfelstrudel und Wiener Schnitzelromantik. Ne? Also Sachen wie Reisfleisch, Grenadiermarsch, keine Ahnung, Wurstnudeln, Schinkenfleckerl gebacken, bla bla bla. Und mit dem bin ich groß geworden. Ne?
Ja.
Und deswegen ist da natürlich die emotionale Verankerung da. Ne? Aber in der Endausführung, in der geschmacklichen, ne? Da könnte man sicher 1-2 Schippen drauflegen, ne? Muss man sagen.
Fragt deine Mutter dich heute manchmal nach Tipps oder interessiert sie das gar nicht, was du darüber denkst?
Nee, sie fragt mich nie. Nee.
Sie fragt dich nie?
Nein, sie fragt mich nie, wie ich irgendwas mache.
Kommentierst du, wenn sie was gekocht hast?
Nein. Nein, ich muss auch sagen, dass ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bei meiner Mutter gegessen habe. Ja. Weil meistens kommt sie nach Berlin, muss ich mal auch ganz ehrlich sagen, ne? Und dann ist es so klar, dass wir fürs Essen sorgen, ne? Aber wenn ich jetzt, ich war jetzt zum Beispiel kurz bevor wir aufgemacht haben, nochmal in Österreich gewesen ein paar Tage, weil meine Oma 90 geworden ist und so, ne? Und dann gehe ich zum Heurigen, ne?
Da sagst du, tschüss Mutter, tschüss Oma,
ich gehe. Nein, die nehme ich natürlich mit. Ne? Also ich sitze mit meiner Mama und meinen Brüdern oder so beim Heurigen, weißt du, und dann esse ich ein Speckbrot oder irgendein Grammelschmalz, also, aber keine Ahnung was. Ne?
Was sagt deine Mutter zu deinem Kochen?
Witzigerweise, meine Mama war jetzt, keine Ahnung, dreimal oder so bei mir im Restaurant essen oder so. Also ist ja gar nicht so jedes Mal, dass sie, wenn sie kommt, dass sie da automatisch bei mir isst. Ne? Und witzigerweise ist es einmal, ich meine, das soll jetzt, ja irgendwie schon, sind einmal, ich weiß noch, das war schon richtig lange her, aber das hat sich so eingeprägt und das steht für mich so sinnbildlich irgendwie so, wie meine Mutter natürlich denkt, ne? Es gab Lamm im Hauptgang, ne? Und es ist natürlich, wie man sagt, rosa, ne? Im Endeffekt. Und dann sagt die, ja, eigentlich war alles ganz gut, aber das Fleisch war blutig, das hat mir nicht geschmeckt. So, ne? Also meine Mutter kommt halt aus der Generation, entweder es ist durch, oder es gibt Blut, es ist blutig. Dazwischen gibt es halt nichts. Ja, so, ne? So, und Fleisch muss durch sein, fertig. Ne? So.
Hat sie mal ein Kompliment gesagt?
Nee, eigentlich jetzt.
Ist sie da nicht so? Wobei man muss sagen, deine Mutter ist mit drei, ihr seid drei Jungs, ne?
Genau, ja.
Und du hast mir ja vorhin schon derbe Geschichten erzählt, mit 10 Jahren, wo du zum ersten Mal den Wein
kennst. Oh, okay, an der Stelle muss man jetzt, glaube ich, einen Haken.
Auf jeden Fall, deine Mutter ist vielleicht, ja, vielleicht ist man mit drei Jungs auch nicht so...
Ja, Kopfschuss. Man kann nicht um einen heißen Brei rumreden. Wir haben zwei und wir sind zu zweit, ne? Und das ist schon eine große Herausforderung. Und wenn mir jemand erzählt, der hat 4 Kinder,
Respekt.
Also was heißt Respekt? Das ist richtig krass, ja.
Ich würde gerne nochmal zurück in deine Kindheit gehen. Wir gehen jetzt nicht in den Weinkeller zurück. Du bist 81 in Mödling geboren und in Druck an der Leiter nahe der ungarischen Grenze aufgewachsen.
Genau.
Das war ein kleines, oder das ist, Druck ist ein kleiner Ort.
Ja, es ist ein Kaff. Das hat zu meiner Zeit, ich glaube mittlerweile hat es auf 10.000 Einwohner geschafft. Zu meiner Zeit waren es 7.500. Aber es reicht, ich sage immer, es reicht in Österreich, um eine Bezirkshauptstadt zu sein, was einer Kreisstadt hier in Berlin, in Deutschland gleichkommt. Ne? Das heißt, es gibt Autos, die mit den Anfangsbuchstaben dieses Orts rumfahren, ne? Ja, also Bruck an der Leiter ist ein Bezirk.
Hast du das als Dorf wahrgenommen oder war dir das genug?
Für mich war das groß. Ja. Also wir haben natürlich nochmal, ich bin einmal ganz am Stadtrand, also wirklich neben unserem Wohnhaus war die Ortstafel einmal rot durchgestrichen. Ne? Da kam dann noch ein Schweinebauer, der irgendwie 200 Schweine hatte und die Felder ringsrum und so. Und dann war aber Ende Gelände, ne? Also da gab es dann nichts mehr. Und aber jetzt die Innenstadt, also das war für mich riesig, ne? Es gab eine Fußgängerzone, ne? Die sicher, keine Ahnung, 400-500 Meter, also 300-400 Meter lang war. Es gab einen riesen Hauptplatz mit Dreifaltigkeitsstatue und alle katholischen Sachen, was es so gibt. Und eine fette Kirche natürlich, ne? Und also für mich war das riesig, ne?
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, da ist vielleicht noch mehr und du willst vielleicht mal raus? Wie alt warst du?
Da war ich schon in meiner Ausbildung. Also was heißt schon in meiner Ausbildung? Man darf nicht vergessen, ich habe mit 14 angefangen. Das ist ja relativ früh eigentlich, selbst für österreichische Verhältnisse, also für ländliche Verhältnisse, wo man klassisch nach der Schule in die Ausbildung geht, ist 14 ja schon relativ früh. Aber da gibt es auch einen Grund dafür. Da habe ich dann irgendwann einmal das erste Mal... Dann Dorfdisco natürlich, logisch, ne? Und dann fährst du mal mit dem Disco-Bus, ne? Zur Disco. Ja, klar, gibt's einen Disco-Bus, der die Dörfer abgefahren, ne? Und dann bist du wieder.
Wann war
Schluss? Ja, ich glaube 1, 2 und 3 in der Früh. Also es gab 3 Stück zurück. Und da muss ich nochmal kurz einhaken, mein Respekt an Menschen, die 4 Kinder haben, aber derjenige, der den Disco-Bus gefahren hat, das war der Universalpädagoge schlechthin, das möchte ich mal sagen an der Stelle.
Das heißt aber auch, du musstest dann quasi bis 1, 2 oder 3 dann immer dein Date gefixt haben.
Ja, du musstest dann um 3, wenn ich, du musst ja zu Fuß, ich meine, wir sind auch mal zu Fuß nach Hause gegangen, 2,5 Stunden, so ist es nicht, ne?
Ja, das also haben wir auch gemacht.
Ja, das ist,
ne? Ich glaube, wenn man aus einem kleineren Stadt kommt, Dorf kommt, ja, dann ist das...
Man ist auf jeden Fall nüchtern, wenn man ankommt.
Ja, ja, das ist das Gute. Die Eltern merken da nicht, dass man ja vielleicht doch mal irgendwie...
Und, naja gut, ich bin eigentlich so ein bisschen so halb ausgezogen, wo ich mit meine Lehre angefangen habe, weil ich habe im Personalwohnheim gewohnt und ich bin eigentlich nur noch zum Wäschewaschen nach Hause gefahren. Also ich bin im Schnitt alle 14 Tage nach Hause, habe meine Wäsche in die Waschmaschine gestopft, habe die gewaschen, aufgehangen, gewartet, bis sie trocken war und bin wieder dahin hingefahren, weil man muss ja auch wissen, also wenn ich heute in Berlin zum Beispiel sage, okay, ich fange mittags an, ja, dann ist ja logisch, ich setze mich dann um 10, halb 11 in die Öffentliche und fahre dahin. Aber wenn du am Land bist und du weißt, du musst am nächsten Tag arbeiten, dann musst du am Vortag mit dem Bus dahin fahren, weil du wahrscheinlich die Verbindung gar nicht vielleicht hast, um da rechtzeitig am nächsten Tag da zu sein. Und das Witzige ist, wir reden aber trotzdem von Distanzen von maximal 15 Kilometer.
Ne? Fahrrad?
Ja, ja.
Obwohl ja, mit den Bergen ja, ist wahrscheinlich...
Nein, ich sage mir... Volles Geschehen. Ich sage immer, da wo ich herkomme, keine Berge, kein Schnee, keine Lederhosen, kein Jodeln. Ne? Es ist ja, ich habe meine Ausbildung am Neusiedlersee gemacht, das ist pannonische Tiefebene, geht da los. Ne? Das ist Pannonium im Endeffekt. Ne? Das ist ja, da geht Ungarn los. Ne? Das ist ja Bruck an der Leiter, wo ich aufgewachsen bin, ist ja, die Leiter ist der Grenzfluss zwischen Burgenland und Niederösterreich, also ich bin ja noch Niederösterreicher. Ne? Und das ist ja, früher das Burgenland kam ja erst 1921 zu Österreich dazu und das war ja Transleitanien und Cisleitanien, ne? Das war die Grenze. Und da geht's los, da ist flach, du schaust quasi über den Neusiedlersee schon nach Ungarn rüber. Ne? Es gibt da keine
Bergromantik.
Das ist die größten meisten Sonnenstunden, da kommt der Wein her. Aber ich sage an der Stelle auch immer, Österreich ist so klein, du sitzt halt, du setzt dich in den Zug und eine Stunde später bist du im ersten Skigebiet. Ne? Das ist also ist dann der Semmering, der Hausberg der Wiener. Da sitzt du dich mit dem Snowboard und mit der Ski in den Zug und eine Stunde später bist du im Skigebiet.
Fährt jeder Österreicher Ski?
Ich glaube ja.
Ja, ne?
Also ziemlich sicher. Also ich konnte Skifahren, bevor ich schwimmen konnte. Und im Skiurlaub ist ja der Skikurs der Kindergarten der Eltern, ne? Das ist ja, die Eltern fahren ja nicht mit dir Ski, die liefern dich ab im Skikurs.
Du wirst auf die Bretter gestellt, dir wird der Schneeflug beigebracht und dann...
Naja, wenn du sobald du skikursfähig bist, dann machen die Eltern Skiurlaub und du bist im Skikurs. Das ist wie Kindergarten im Urlaub halt für die, ne?
Ich habe mal gelesen, dass die Bergküche, nenne ich es jetzt mal, dich nicht so sehr wirklich...
Ja, damit habe ich wenig zu tun, ne? Also diese alpine Küche, wie es ein Andreas Döllerer oder so machen, damit bin ich ja nicht groß geworden.
Hat dich das nie gereizt, das zu integrieren?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Also ich bin ja immer in diesem Wiener Niederösterreichischen, natürlich aufgrund meiner Ausbildung dann am Neusiedlersee, schon sehr stark pannonisch-ungarisch angehauchten. Das reicht mir vollkommen. Ich muss sagen, ich meine, klar esse ich mal gerne ein paar Käsespätzle. Also, da brauchen wir gar nicht reden, um das Gericht der Berge nochmal. Nee, oder wie es in Tirol gibt es ja auch so Sachen wie Wassermurs und keine Ahnung, was nicht alles gibt und so. Ne? Also im Großen und Ganzen ging es eben nur um Energieaufnahme, ne? Fett und Kohlenhydrate. Ja. Ne? Also,
aber es war was, das hattest du, wenn du da hingefahren bist.
Ja, dort quasi. Und, ne? Genau, aber ich bin quasi in meiner Paprika, Weißkraut, Knoblauch, Zwiebel-Ecke
glücklich.
Verortet. Ja, also
glücklich, ja. Glücklich verortet. Wann war deine erste Berührung mit Restaurants, mit Restaurantküche. Also wann war das zum ersten Mal das?
Du meinst Gefühl außerdem den Schnitzel beim Dorfwirten?
Ja, auch im Sinne von, dass das deine Laufbahn bestimmt hat.
Ja, also es gab keine Berührungspunkte. Also wir haben immer zu Hause gegessen.
Ja.
Ne? Und klar, irgendwann mal waren wir dann auch Schlüsselkinder, ne? Weil meine Mama musste dann auch irgendwann arbeiten gehen und kommst nach Hause und dann machst du das Essen halt warm und so weiter.
Hast
ne?
du gekocht damals?
Nein, meine Mama hat immer vorgekocht und dann hast du es manchmal noch warm gemacht oder so. Ne?
Also es war eher auch, Essen hat man konsumiert, aber du hast es nicht wirklich selber produziert?
Nee, gar nicht. Also es gab schon so typische, komisches Wort, Kinderarbeiten dann. Also zum Beispiel das Zeug aus der Suppe rausholen, also den Hühnerhals oder die Mägen und so weiter und das kleinschneiden und so, das mussten dann immer die Kinder irgendwie so machen. Ne? Da waren wir schon ein bisschen so integriert.
Also insofern musstest du ran. Du hast es mit den Händen angepackt, du hast es
gerochen. Ja, aber es ist natürlich alles überschaubar, brauche ich nicht reden.
Aber du hast zumindest den Prozess mitbekommen.
Ja, also da war viel mehr Kinder zugeteilt, war Tischdecken und danach Geschirr abwaschen und abtrocknen, ne? Das war immer, das mussten immer wir machen.
Gehört ne? halt auch dazu.
Ja, genau. Und aber die Frage war ja eingangs, genau, Berührungspunkt mit Gastronomie. Nein, hör auf, ich bin das erste Mal in meinem Leben in einem gehobenen Restaurant mit, was war ich, 20 gesessen oder so, 21?
Hat sich eingeschüchtert oder hat sich beeindruckt?
Ja, es war schräg, weil ich war, Das ist so schräg. Ich bin ja gar nicht so alt, ne? Weißt du? Aber es ist
nee,
so
du
schräg.
Bist so jung.
Ja, ich bin 39, ich werde 40.
Und du
40,
siehst auch,
ja?
siehst auch ja, jung
ja.
aus.
Ja,
das ich habe mir jemanden komplett anders vorgestellt.
Ja. Ja, ja. Nee, ich habe... Das ist immer so, ich sage immer, wie sagt man immer, ist ja ein bisschen so mein Punkt, der mich triggert, weil ich, da kommt auch diese Nummer mit, ich bin mit 14 in die Lehre eingetreten, weil ich bin drei, ich bin das Jüngste von drei, ne, und mein, mit der mittlere Bruder, wir sind nur 13 Monate auseinander, meine Mama hat mich mit 5 schon eingeschult, ja, also damit wir gleichzeitig in die Schule gehen, und ich habe dann meine 9 Pflichtschuljahre gemacht und bin dann gleich direkt in die Lehre eingetreten mit 14, deswegen war ich mit 17 ausgelernt und bin dann gleich zum Bund gegangen, weil ich den Schmarrn hinter mich bringen wollte, ne? Ich durfte nicht mal Blut spenden, weil ich noch 17 war und so weiter, und ich war immer der Jüngste, egal wo ich war, ne? Und jetzt spreche ich Menschen, die in den Nullerjahren geboren sind, ne? Das ist also irgendwas, was ich Hallo, ich bin das Küken, nicht ihr. Ja? Ich bin da hingegangen, und das darf man nicht vergessen, das war in den 90er Jahren sozusagen. Also Ende meiner Ausbildung war 99, so, und dann bin ich das erste Mal in ein Restaurant gegangen, und da isst man, und auch ich bin ja später noch, wo ich dann wirklich schon ein bisschen geübterer Esser war, hey, wir haben uns einen Anzug angezogen mit Hemd und Krawatte. Das war für, du hast dich richtig fertig gemacht, ne? Du bist ins Badezimmer gegangen, du hast dein Hemd gebügelt, du hast dich ja, ich habe Manschettenknöpfe getragen, ne? Und das war vollkommen normal, ne? Also du warst ja ein Aufsätziger, wenn du es nicht anhattest, ne? Ich war bei den Obauer Brüdern in Werfen in Salzburg, und meine Garderobe war ja natürlich dementsprechend nicht gesettelt, sage ich jetzt mal. Ich war in einer Jeans und einem sauberen Pulli. Ich war ein Aussätziger da, ja? Das glaubt ja heutzutage keiner mehr, ne?
Also, magst du das drumherum oder mochtest du das da? Dieses, dass man, ja, dass man wie, dass man, das ist ja wie so eine Einstimmung.
Ja,
dass
genau.
Man zieht was Besonderes
ja,
an.
Ja, ich denke total gerne darauf zurück, dass man sich ja schon tagsüber damit beschäftigt hat. Also das hat das Ganze in die Länge gezogen, unheimlich, ne? Also ist ja nicht so wie heute, wo ich dann vollkommen gestresst in einer halben Stunde so eine Tischreservierung, wo ich dann einmal an mir runtergucke und mich frage, ob es okay ist, weißt du, ne? Und dann, naja, wird schon passen.
Machst du es gar nicht mehr, dass du dich in Schale wirfst?
Ja, also, natürlich gibt es dann, wo man ja. sieht, wo man, aber das Maximum ist ein Sakko über ein T-Shirt mit einer Jeans, das ist das Maximum, ne? Ja.
Du hast geschrieben, dass deine Mutter dich mit 13, glaube ich, in einen Hauswirtschaftskurs gesteckt hat.
Genau.
Und du warst der einzige Junge da auch.
Ja, genau. Das ist an der Stelle mal Halbwahrheit. Es gab zwei Jungs, aber die Gruppe war so groß, dass die Kochlehrerin gleich gesagt hat, okay, ihr zwei nicht zusammen.
Ja, klar.
Weil das wollte sie sich nicht antun. Und dann hat sie zwei Gruppen gemacht und dann kam einer da und einer dahin.
Und du warst mit den Mädels zusammen.
Naja, und dann waren beide alleine sozusagen. Naja, genau. Ja, und
war das groß anders als das, was du zu Hause mitbekommen hast? Oder war das mehr oder weniger eine Fortsetzung von dem Kochen zu Hause?
Nee, das war komplett anders. Das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ne? Also ich weiß, unsere Lehrerin war Tirolerin quasi. Ne? Und wir haben jetzt ganz einfache Sachen, wenn mal eine Suppe oder einen Salat oder so gemacht. Ne? Und meine Mama hat mich ja da reingesteckt, weil sie ja wollte, dass okay, klar, alleinerziehend von drei Kindern, es schadet nichts, wenn so junge Burschen mal ein bisschen wissen, um was es geht. Ne? So auch mal ein bisschen was.
Fandst du das blöd oder fandst du es gut?
Ich muss sagen, ich bin relativ, also meine Mutter hat schon ein gutes Regiment zu Hause geführt und ich habe selten Entscheidungen oder meine Mama so hinterfragt irgendwie so. Ne?
Also Mama sagt Hauswirtschaftskurs und dann
sagst
du, okay.
Ja, sowieso. Ne? Und ich bin ja auch nur aufs Gymnasium gegangen, weil meine Mama das wollte und weil sie natürlich so wie jede Mutter geträumt hat von Matur, also Abitur und Studium. Ne? Also ich habe die Schule gehasst, ich hasse sie bis heute. Also diese Institution Schule, meine Kinder hören das Gott sei Dank eh nie, aber...
You never know.
So, und das war eine absolute Horrorveranstaltung für mich, Schule. Ne? Also ich würde mich jetzt nicht... man hat auch sofort an den Ergebnissen gemerkt, da passt einfach was nicht. Ne? Und hingegen später, wo ich dann Berufsschule oder so gegangen bin, also das war ein Selbstläufer, ne? Im Endeffekt. Und und meine Mama hat gesagt, ich muss da hingehen. Ja, okay, alles klar, dann gehen wir da hin. Ne? Also für mich war ja generell, wenn du so ein junger Mensch bist, auch in der Lehre mit 14, 15, du stellst ja keine Fragen, du bist ja so formbar, also du bist ja ein Kind im Endeffekt. Ne? Das ist, wenn der Küchenchef heute sagt, der Himmel ist grün, dann ist der grün.
Glaubst du, wenn die dich in einen Kurs einen Zeichenkurs gesteckt hat oder irgendwas, hätte es deine Karriere groß verändert? Oder warst du einfach so offen damals, wie so ein Schwamm für was auch immer man dir vorsetzt? Oder glaubst du, es war klar, dass es uns
Essen, ist natürlich schwierig zu beantworten, weil in dem Alter, zeichne ich jetzt lieber oder koche ich jetzt lieber? Ich weiß
aber
nicht.
Aber warst du gehuckt vom Essen? Ist da irgendwas passiert?
Nein, ich sag dir, was war. Also ich bin ja aus überhaupt keiner gastronomisch geprägten Familie. Ne? Ich sage auch an der Stelle auch immer, meine Oma hasst Kochen. Ich bin fernab einer Kindheitsromantik groß geworden mit auskühlenden Apfelkuchen am Fensterbrett, der dich schon gelockt hat und also... Forget it, ne? Meine Oma hat zweimal im Jahr gekocht, zu ihrem Geburtstag und zu Weihnachten, weißt du, und ja, wurde schon aufgetischt mit keine Hasen geschmort und keine Ahnung was, also schon, aber geschmacklich war das jetzt, überschaubar, sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Meine Oma hat einmal zu mir gesagt, sie versteht nicht, da war ich glaube ich zweites Lehrjahr, sie versteht nicht, wie ich mein Geld mit sowas verdienen kann, ne? Ja, also das, so aus der Ecke komme ich, ne? Also gar nichts irgendwie mit Restaurantkultur. Also, trotzdem wurde natürlich gekocht zu Hause und es gab keine Fertigprodukte, das muss man natürlich schon sagen. Aber jetzt die Motivation war, ich habe ja die zweite Klasse Gymnasium mal im Bicken geblieben auf gut Deutsch, also ich habe wiederholt quasi, das war ja dann auch mein 9. Schuljahr, ne? Also ich habe mir das Polytechnikum, wie es in Österreich heißt, erspart dadurch. Und bin dann in die 3. Klasse Gymnasium gegangen, also Entschuldigung, das muss ich für den Deutschen, das ist... Siebter, ja. Genau. Also bei uns fängt es wieder von vorne an, ab dem Gymnasium. Ne? Und dann wäre es genauso wieder in die Binsen gegangen, also wieder. Und dann dann war dieser Hauswirtschaftskurs und das war für mich irgendwie so eine Rettungsleine, so quasi. Aber eigentlich ist es gar nicht so scheiße, den Salat zu machen. Vielleicht mache ich das einfach. Ne? Ja? Und dann bin ich nach Hause gekommen irgendwann einmal und habe meiner Mama gesagt, ich würde gerne eine Ausbildung zum Koch machen. Ne? Ja, gut, Gesichtsstarre, not amused, brauchen wir nicht reden. Ne? Aber hat dann auch nichts mehr weiter dazu gesagt, ne? Kommentarlos einfach hingenommen. Ne? Und daraufhin habe ich in die Hauptschule gewechselt und da die letzte Klasse fertig gemacht.
Und dann die Ausbildung.
Und habe mir da einen Praktikumsplatz gesucht, im gleichen Ort, wo die Schule auch war. Das war immer so, ne? Darf man nicht vergessen, ne? Und habe mich dann da beworben, ne? Quasi für eine Ausbildung zum Koch. Und ich habe dann die Schule war fertig im Juli ganz normal und ich habe dann einen Monat später, am 5. August 1996, war mein erster Tag in einer Küche mit einem Lehrvertrag.
Hast du dich da wohlgefühlt?
Ich habe das alles nicht...
Du hast nicht so reflektiert. Es war einfach.
Ja, ich habe diesen Moment vor Augen, wo ich meine Stempelkarte in diese Uhr mache und über die Treppe reingehe und dann... Ja, jetzt geht's los. Jetzt warten wir drauf ab. Ja, mach das. Okay, ich mach das.
Ist das heute immer noch so, dass du das alles gar nicht so sehr hinterfragst? Du machst einfach intuitiv, was du machen willst und was das Leben dir an Möglichkeiten gibt. Das nutzt du. Aber es ist jetzt nicht so groß durchdacht.
Ich betrachte es als eigentlich einen positiven Charakterzug meinerseits, mit einer positiven Naivität durchs Leben zu gehen. Ja? So ein bisschen so, wird schon, ja, alles gut, okay. Ne? Ja, also, ne? Also ich denke wirklich mal wenig über gewisse Sachen nach. Ne? Ich mache dann Sachen, und für mich ist es immer so schräg, wenn dann Leute zu mir sagen, ja, krass, was ihr macht oder so. Und ich denke mir, was ist denn da krass dran? Ist das so?
Ist so durchdacht, es ist so verschachtelt, es ist so komplex, es ist so, du erzählst nicht nur, du singst hier nicht alle meine Entchen.
Ja.
Das was du machst, das ist schon, da sind so viele Layers drin. Und deshalb habe ich jemand komplett anderes erwartet. Ich habe erwartet, hier kommt eine absolut verkopfte Person hin und du bist das absolute Gegenteil davon.
Falls du mal jemanden brauchst, ich kann einen Tipp geben. Ich kenne jemanden, der so ist.
Nein, ich finde das super, wie du bist. Ja. Und es ist vor allen Dingen, erklärt es die sinnliche Seite. Dann. Weil es gibt viele Menschen, die auf eine ähnliche Art kochen, wie du es kochst. Aber da reden wir nachher noch drüber. Aber das hat nicht so diese sinnliche... Du hast eine sehr sinnliche Komponente. Allein wenn man deine Rezepte liest. Man merkt, da ist eine enorme Sinnlichkeit, eine enorme Intuition drin. Das ist alles in sich sehr schlüssig.
Und ja, weil ich die Harmonie liebe. Ich würde am liebsten, dass alle nett miteinander sind und keiner. Und das Problem ist, wenn zwei Menschen aufeinander kommen, dann gibt es irgendwie verschiedene Meinungen.
Dissonanz.
Also, und das ist einfach, aber ist auch ein großes Problem. Ich strebe danach, dass man mit seiner Umwelt total fein sein kann, ne? Ohne Reibungspunkte und so weiter und so fort. Aber das funktioniert halt leider nicht. Ne?
Warum ist das ein Problem?
Warum ist
dieses
ein Problem?
Dieses Streben nach Harmonie.
Ja, weil es nicht funktioniert. Weil man dazu
weil du
neigt,
enttäuscht bist?
Weil man dazu neigt, es jedem recht machen zu wollen. Ne? Und das entwickelt sich irgendwann zum Problem. Ne? Weil man
fühlst dich verantwortlich für die Harmonie. Oder für das Kreieren.
Ja, natürlich. Ne? Und der einzige Ort, wo ich Gefühl habe, wo das funktioniert oder wo ich das machen kann, ist im Teller, ne? So quasi. Ne? Und ich liebe es, wenn sich was in Harmonie auflöst. Ne? Ja, das liebe ich einfach.
Ist das der einzige Moment, wo du auch absolute Kontrolle hast? Weil da ist ja nur du, das Essen.
Ja, natürlich. Ja,
und klar. Der Teller ist dann dein...
Ja, natürlich.
Da lässt du dir auch nicht groß reinreden.
Wenig, muss ich ehrlich sagen. Wenig. Es ist natürlich schon so, also das, aber hauptsächlich rührt es daher, dass ich mich natürlich auch einem Ideenpool bediene, wo das hat natürlich auch was mit meiner Sozialisierung in Sachen Essen zu tun. Ne? Es ist halt, wenn ich halt das Wort Grenadiermarsch in den Raum werfe, da wissen halt von 100 Leuten, wissen 110 nicht, was es ist. Ne? So. Und du musst halt, es gibt Menschen, die damit was anfangen können, aber die gibt's nicht in Berlin und nicht in meiner Küche. Gibt's auch in Berlin, aber gibt's nicht in meiner Küche. Und das ist halt einfach so, ich bediene mich halt einer landläufig niederösterreichischen Küche, die pannonisch inspiriert ist. Ja, die Grundidee die überlege ich mir selber und die arbeite ich selber aus. Natürlich gibt's irgendwann einmal ein fertiges, ein halbfertiges Produkt, das ich dann schon anderen Menschen und deren sensorischen Wahrnehmung dargebe und probiert das mal. Ne? Und dann interessiert mich natürlich schon, proportional, dann geht es meistens um Proportionen und wie es wirkt. Ne? Aber es geht nie um die Grundidee. Ne?
Könnte ich andere Menschen verunsichern?
Du jetzt gerade mit der Frage zum Beispiel?
Nein, das meinte ich nicht. Nein, ich meinte, wenn du etwas für dich kreiert hast, und das ist für dich, da ist Harmonie, das ist perfekt, das stimmt.
Ja.
Und jemand...
Nee, also auch wenn jemand sagt, das, und explizit, wenn jemand einen Punkt in den Raum wirft, da weiß ich ähnlich schon, nee, ist nicht so. Also, ne? Also... Darum geht es so. Das ist mir dann auch relativ...
Also du bist offen für Kritik oder wenn du merkst, oh, da hat jemand recht, dann bist du da offen für. Aber wenn du in dir fühlst, das ist so, das ist richtig, das
genau.
stimmt.
Genau, da bin ich schmerzbefreit. Ja, auf jeden Fall. Aber das bezieht sich meistens dann auch immer auf die Grundidee, muss man sagen. Ne? Und wenn Sachen so sind. Also ich bin ja generell ein Freund des, wie soll ich sagen... Wenn am Ende die Grundidee irgendwie durch Technik oder was auch immer so verändert ist, dass es das nicht mehr ist, das würde ich nie im Leben machen. Also mir ist schon wichtig, dass wenn es jetzt um Schweinsbratensaft geht, also um die Brallfetten im Endeffekt, ja, da, am Ende des Tages muss das noch immer ganz klar als Brallfetten erkennbar sein, also geschmacklich sein. Ne? Also ansonsten habe ich mein, ist am Ziel vorbeigeschossen. Ne? Und wenn jemand sagt, okay, das ist nicht zum Beispiel, wenn ich einen Schweinsbraten mache, um an Bratensaft zu kommen, oder um die Brallfetten zu kommen, dann Schweinsbraten, Salz, Kümmel, Knoblauch, that's it. Ne? Und ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, naja, aber wenn man ein bisschen Wacholder ranmacht, dann sagt, nein, kein Wacholder. Schweinsbratensaft ist immer Schweinebauch, Salz, Kümmel, Knoblauch, fertig. Da fährt die Eisenbahn drüber. Und das ist einfach so. Ne? Also da gibt es einfach keine... Ich habe ziemlich klare Vorstellungen von österreichischer Küche und wie sie zu sein hat. Ne?
Das heißt dann auch nicht, dass du sagst, das kann nicht gemacht werden, weil das nicht schmeckt, sondern in deinem Geschmackskosmos,
genau.
Der für dich so relevant ist,
genau.
brauchst du es nicht.
Ja,
das heißt nicht, dass das generell nicht braucht, aber für dich brauchst du es nicht.
Ja. Naja, für mich ist es auch wichtig, dass es... Weil ich bin überzeugt davon, dass ich Emotionen über den Teller transportieren kann. Also ganz stark sogar. Aber es ist natürlich logisch, wenn ich jetzt jemanden aus Brasilien bei mir im Restaurant sitzen hat, was soll denn der Ahnung haben von irgendeinem Scheißkaff, aus dem ich komme, wo irgendwann mal irgendwo ein Süppchen gestanden hat, mit dem ich groß geworden bin. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass ich zum Beispiel die Magie eines verkochten Suppengemüses, ja, also Gemüse, das 2 Stunden in der Suppe vor sich hinkocht, ja, und eigentlich richtig weich ist, ja, und wenn ich das einfach zubereite, und ich glaube, das kommt an, auch bei einem brasilianischen Gast, ja.
Was machst du mit dem verkochten Suppengemüse?
Ja, nichts, ich lasse es so, wie es ist. Also,
ich schmeiß das weg.
Ja, das ist ja das Problem.
Das ist doch immer...
Ja, aber als, der ganze Geschmack ist doch rausgezogen.
Das ist doch, das, als Kind ist es, also wo wir waren, wir haben immer dieses Gemüse aus der Suppe rausgeholt und die Hälse und die Mägen und die Leber, das wurde dann klein geschnitten und kam wieder zurück in die Suppe.
Beim Fleisch, ja. Das Fleisch, das esse ich, ja, das esse ich. Ja? Aber das Gemüse, ich habe noch nie den Porree, die Möhre, der Sellerie, ja, der zwei Stunden gekocht hat, ich habe das nie... Und
ich sage dir, das war eines der absoluten mit einer der erfolgreichsten Gerichte der letzten 10 Jahre war Suppengemüse. Das ist bis heute, das ist in meinem Kochbuch drin, Suppengemüse. Ne? Es gibt sogar eine auf Fleisch bezogene Variante, Suppenfleisch heißt das, wo wenn man im Restaurant einen Fond, einen Knochenfond oder ein Fleischfond oder was kocht, na gut, man passiert das ab und was passiert dann mit dem Rest, kommt weg. Ne? Also überleg mal, an welcher Stelle hat man denn zu Hause das Fleisch weggeworfen, nachdem der Fond oder die Suppe... Nee. Und ich habe ein Gericht gemacht, das quasi eine extrem intensive Suppe darstellt. Ja? Und die einzigen Ingredienzien sind die Sehnen aus Kalbsfüßen, Hühnerhaut, Kochschinken, eine Sache vergessen, ich habe es gestern vor Augen gehabt, in meinem Kochbuch durchgeblendet, egal. Noch eine vierte Sache, die mir gerade nicht einfällt. Und dann gibt es einfach...
Ich hab's hier.
Und dann sind es diese vier Sachen, die da quasi im Teller liegen mit dieser Suppe. Ne? Und das, da geht es einfach nur darum zu zeigen, okay, es hat nie jemand weggeschmissen. Warum? Was ist so, ne? Und wir haben es serviert und gegessen. Ne? Und darum geht es doch auch. Wir servieren das.
Ich werde, wenn ich die nächste Gemüsebrühe aufsetze, werde ich zum ersten Mal wegen dir das Gemüse nachher essen. Also ich schmeiße generell nichts im Fleisch, würde ich sowieso nicht.
Natürlich kommen, weil du sagst, okay, hat den Geschmack rausgezogen. Das ist natürlich schon so. Es kommen, ich finde sowieso, ich habe schon so viele Gerichte basierend auf einer klaren Suppe. Also das ist ja...
Ja, aber in der Suppe hast du den Geschmack ja drin.
Naja, aber ja, natürlich, da brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja auch... Ja. Das ist, ja auch
nicht, das ist halt das Gemüse.
Ja. Genau, aber das, was ich gerade sagen wollte, ist, man kann natürlich dann verschiedene Aspekte einer Suppe noch hinzufügen, dem Gemüse, die es natürlich auch geschmacklich aufwertet, weil du isst ja auch zu Hause die Suppe mit, ne? Und alles, was da, die Fettaugen und so weiter und so fort. Ne? Das Gemüse ist ja nicht alleine. Ja. Ne? Deswegen haben wir natürlich auch das Gemüse nicht alleine gelassen, ne? Aber wir haben es zum Hauptprotagonisten gemacht. Ne? Und natürlich, wir sind Riesenfans von Suppenfetten zum Beispiel. Mhm. Ne? Weil ja aus der Bauernküche heraus so entstanden ist, dass wenn eine Suppe Fettaugen hat, dann konnte man es sich leisten, ein Stück Fleisch mitzukochen. Es war nicht nur eine Knochenbrühe. Deswegen, ich habe in der Berufsschule noch gelernt, die klare Suppe definiert sich über die Fettaugen, also die Reichhaltigkeit. Ne? Und dementsprechend ist ja dem Fettauge auch noch der höchste Stellenwert zuzuschreiben in einer Suppe. Und wir machen heute zum Beispiel ganz explizit Hühnersuppenfett oder Rindersuppenfett und nehmen das ab und arbeiten damit weiter. Das ist ein ganz aromatisches Fett im Endeffekt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Suppengemüse habe und ich füge dem nochmal mein Hühnersuppenfett drüber, dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus.
Ja. Ne? Bevor wir noch mehr über dein jetziges Kochen reden, würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber reden, wie du da hingekommen bist. Mhm. Die Station nach deiner Ausbildung, dann hast du ja das Dorf verlassen und bist nach Wien, glaube ich.
Oder? Ja, ins nächste Dorf. Ja, wie in diesem Dorf.
Da bist du dann in das beste Restaurant Österreichs.
Ja, es hat ein bisschen gedauert. Also ich will es jetzt nicht ewig ausbreiten, aber zuerst war ich im Jahr im Hotel Interconti, weil ich dachte, ich habe in einem Familienhotel gelernt und ich mache weiter Hotel. Dann gab es da den Punkt, wo ich dann in die Brasserie kam, also ins à la carte. Zuerst habe ich ein halbes Jahr Bankettküche gemacht, Brechreizalarm. Danach ein halbes Jahr Brasserie, also à la carte Restaurant, zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Bohnenrollen, die sich am Boden wieder zusammenrollen, weil man die Bestellung nicht abarbeiten konnte. Fand ich irgendwie geil. So, ne? So 250 Leute zu dritt. Fand ich das cool. Und dann war für mich klar, okay, keine Hotelküche mehr, nur noch Restaurant oder zumindest à la carte Geschäft. Und dann habe ich mich so ein bisschen durch die 15, 16 Gourmet-Punkte Gastronomie Wiens ein bisschen so...
Stopp. Dann war auf einmal, dann ging es ja nicht mehr um, das ist jetzt irgendein Restaurant. Auf einmal war dann ja das Bewusstsein da, okay, da gibt's Gourmet, Da gibt es auch Michelin-Sterne. Da gibt es ein Ranking und ja, es geht aufwärts.
Ja.
Wann war dieses Bewusstsein bei dir da?
Ich stand mit Ende 18, Anfang 19 in der Küche des Hotel Intercontinentals Wien und wir haben wieder mal für ein 4.000 oder 5.000er Bankett, keine Ahnung was, ist die offizielle Küche der Hofburg, ne? Und haben wir mal wieder Hummer irgendwie kistenweise. Da habe ich zum ersten Mal im Leben einen Hummer in der Hand gehabt und das war für mich auch so ein einschneidendes Erlebnis. Es gibt Hummer wirklich, ne?
Verstehst du? Das ist kein Märchen.
Das war für mich so der erste Kontakt mit dem, wie man es damals natürlich noch ganz klar genannt hat, Luxus. Ich meine, die Wahrnehmung hat sich heute verschoben, Begriff von Luxus, finde ich. Und das war der erste Kontakt mit Luxus sozusagen, ne? Und was ja auch schon irgendwie was mit dem gehobenen Segment zu tun hat, ne? Es war ein 5-Sterne-Hotel irgendwie so und dann kam natürlich dann irgendwann die Nummer dazu, dass man, wenn man in à la carte, also in Restaurantküchen arbeitet, so wie auch in der Brasserie in diesem Hotel, dann kommt man da mit Köchen in Kontakt, die vorher auch schon mal in anderen Restaurants und dann kommen auf einmal so Sachen dazu wie, okay, Gourmet-Punkte und so weiter und so fort und dann kriegt man so peu à peu mit, okay, das gibt es, was ist das und so weiter und so fort.
Hat es einen Ehrgeiz geweckt? Hast du gedacht, wenn dann jetzt Restaurant...
Nee, eigentlich eher eine, also jetzt, wenn ich jetzt konkret nachdenke, eher eine Ehrfurcht. Ich habe dann mein erstes Restaurant mit 16 Gourmet-Punkten, das war danach das Restaurant Vestibül im Burgtheater, direkt vis-à-vis vom Wiener Rathaus, also im Burgtheater das Restaurant drinnen und... Das war, also arbeitstechnisch war das, also das war, also die haben uns auseinandergenommen von vorne bis hinten. Also es waren 5,5 Tage und wir haben von 9 bis 1 in der Früh durchgearbeitet. Den Lohn will ich gar nicht dazu sagen. Und da war der Küchenchef, das war auch ein Steirereck-Abkömmling, irgendwie sind alle, also es sind sowieso alle Steirereck-Abkömmlinge, was anderes gibt's nicht. Und da war es dann auch so, und das war ja dann auch so mit 19, so dann hat das ganze Küchenteam irgendwie kurz vorher gekündigt gehabt und dann standen wir da zu dritt oder zu viert, standen wir da drinnen und ich war sofort irgendwie für den Gartenmarché zuständig, noch so, ne? Und irgendwie so, ich habe mir in die Hose geschissen, ne? Da brauchen wir nicht reden. Und es war total mit Erfurt und dann, wenn auch der Küchenchef dann erzählt, ja, und in Frankreich, da arbeiten die richtigen Maschinen, die stehen auf und denken an Kochen, gehen schlafen und denken an Kochen. Es war so, okay, du wirst es nie zu was bringen, weißt du, du kleiner Wurm, was willst du überhaupt auf dieser, ne? Und ich war von Ehrfurcht und erfüllt quasi, ne? Also das war, ja.
Und wann kam dann der Moment, wo du dich da drin wohlgefühlt hast?
Naja, wohlgefühlt habe ich mich grundsätzlich schon.
Nein, aber immer. Wo diese Ehrfurcht gewichen ist, einem Gefühl von, ich pack das, ich bin gut genug.
30?
Wow, im Horvath erst?
Ja.
Bis dahin hast du quasi oft die Hosen voll.
Naja, nicht mehr so, aber ich sage es ganz klar. Also ich habe natürlich irgendwann mal war für mich klar, okay, ich gehe den Weg der gehobenen Gastronomie. Deswegen habe ich mich ja dann mit 23 nochmal, eigentlich war ich ganz gut unterwegs, auch finanziell hat es dann schon irgendwie gepasst, aber ich habe dann nochmal einen Cut gemacht mit 23, habe mich im Steirereck beworben sozusagen und bin ja auf der Gehaltsliste dann einfach mal 70% zurück, weißt du so, ne? Und in Stunden waren überall viel, das ist egal. Und habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt nochmal was machen in meinem Leben, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein zentraler Punkt, also irgendwie so, ne? Und deswegen habe ich mich dann nochmal im Steirereck beworben. Damals aber noch im alten Steirereck. Das war noch nicht mal an der Stelle, wo es heute ist. Die Küchenchef hieß noch Helmut Österreicher. Die Älteren unter uns werden sich erinnern vielleicht. An der Weißgerberlände am Eck, deswegen ist es ja Steirereck, das wissen ja die wenigsten, weil es Steirer sind, die an einem Eck ein Wirtshaus hatten, ne? Daher kommt ja der Name. Und das ist ja dann erst später dahin übersiedelt. Also ich habe noch das letzte halbe Jahr da gearbeitet und bin dann mit übersiedelt quasi in die neue Dependance sozusagen. Naja, und da, ich habe mir gedacht, ich muss noch mal was machen. Aber im Grunde genommen, dieses Frankreich zum Beispiel, das ja so prägend ist für unsere Küche und auch damals in den... Es, Man muss überlegen, es kam ja dann erst die spanische Avantgarde auf, sozusagen. Ne? Ich meine, ich glaube, Ferran Adrià, sein erstes Kochbuch ist auf 98 datiert. Und da, wenn man das durchblättert, dann macht er Erbsen mit dem Schaum. Ne? Also das ist ja noch total frankophil inspiriert. Also es gab ja nichts anderes als die französische Küche. Und mein Traum war es immer in einer französischen Drei-Sterne-Küche. Aber weil ich dachte, das ist das absolute Must-Have. Wenn du jemals in deinem Leben was erreichen willst, dann musst du in Frankreich in einem Drei-Sterne gearbeitet haben. Das war ja...
Wann hast du dich davon verabschiedet?
Naja, relativ früh, weil ich immer verliebt war und immer bei den Frauen bicken geblieben bin. Was ist das?
Es kam keine kleine Französin vorbei.
Ich hab den Absprung nicht geschafft. Ich habe allerdings aus der Kaserne heraus, als ich beim Bundesheer war, habe ich mich in Griechenland beworben, in Thessaloniki, ich weiß noch ganz genau, ein österreichisches Restaurant, das sie da aufmachen wollten. Und ich hatte eine telefonische Zusage und dann, aber wie ich heute selber weiß, neue Öffnungen sind oft schwierig, hat das nicht stattgefunden und dann gab es da die Absage. Und ich frage mich immer, was wäre gewesen, wenn ich nach Griechenland gegangen wäre? Also es geht ja grundsätzlich nicht mal um die Qualität des Restaurants, sondern einfach mal den Schritt, als junger Mensch rauszugehen. Ne? Und dann, wenn du diese Strukturen verstanden hast, was bedeutet, wo neu anzukommen und dich zu etablieren, dann ist es ja nur noch ein Katzensprung von Griechenland nach Tokio zu kommen oder nach Spanien oder wohin, ne? Eigentlich, ne?
Bereust du das?
Ich habe lange damit gelebt, dass ich dachte, das ist ein Defizit. Ich habe das lange als Bürde mit mir rumgetragen, zu denken, es reicht nicht, weil ich nicht im Ausland war. Ja, also weil ich eben diese Erfahrung nicht habe. Ne? Habe dann natürlich, wie gesagt, habe dann mein ganzes Berufs-, also bis zum Harvard in Österreich verbracht. Ja? Und habe irgendwann einmal gemerkt, also es war, glaube ich, schon nach dem ersten Stern oder so weiter, dass es eigentlich überhaupt nicht so ist, ne? Sondern dass es eigentlich ganz im Gegenteil, ne? Dass es eigentlich mein Glück war, dass ich mich nie außerhalb der Grenzen Österreichs bewegt habe. Dass ich mich auch, obwohl ich natürlich, und das Steirik ist natürlich nicht unwichtig in meiner Laufbahn, aber auch so diese Zeit ganz am Anfang in Berlin, wo mir immer so dieses Steirik angedichtet wurde, so quasi. Ne? Und ich meine, ich will da gar nicht zu lange drauf eingehen. Also das war ein ganz anderer Steirik wie heute. Also erstens mal war das alte Steirik eine klassische Küche und dann diese zwei Jahre im Neuen, das war ja vollkommen in der Findungsphase. Das hatte mit dem nichts zu tun wie heute, also sozusagen. Genau. Aber es war trotzdem eine wichtige Station natürlich für mich. Ne? Aber ich habe das Gefühl, ich konnte mich autodidakt entwickeln im Endeffekt, ohne diesen Stempel einer großen, das ist jetzt der Ducasse-Schüler, das ist jetzt der Wohlfahrtsschüler, das ist jetzt der... Ne, und da muss er sich erst noch befreien und so. Also, das war ja von Anfang an, und dann, als ich erkannt habe, dass einfach dieses Becken aus der österreichischen traditionellen Küche seine Ideen ziehen zu können, ne, das habe ich dann erst eigentlich als Geschenk empfunden.
Ich meine, du konntest dir dadurch absolut treu bleiben, das hätte auch in absoluter Langeweile ausarten können, aber weil du so ein Riesen, ich glaube, du hast den Reichtum erkannt. Der Reichtum ist ja nicht, weil man 1 Million Farben da hat. Du kannst ja auch mit 3 Farben, wenn du die Tiefe erkennst, enorm viel kreieren.
Ja, das ist Kreativität durch Zensur. Das ist ja eher eins der Sachen, die...
Ja, aber das funktioniert halt dann, wenn du auch wirklich in die Tiefe gehen kannst. Wenn du mit wenigen Dingen in die Tiefe gehen kannst, dann kannst du mit wenigen Dingen arbeiten. Wenn du dich nur in der Oberfläche aufhält. Aber und dann kannst du halt, wenn du aus 30 verschiedenen Pötten schöpfst, kannst du selbst, wenn du an der Oberfläche immer bleibst, hast du trotzdem eine oberflächliche Vielfalt, die erstmal beeindruckt. Ja. Du hast halt den Sellerie, wo wir später nochmal drauf zukommen. Du bist in so eine Tiefe damit gegangen, dass das halt funktioniert. Also es ist, ja, als ich darüber gelesen habe, dass du das geschrieben, du hast ja geschrieben in dem Buch auch, dass diese internationale Erfahrung dich gereizt hat und gefehlt hat. Und dann habe ich halt, ich hatte das Gefühl, dass einfach durch die Art und Weise, wie du nun mal bist, dadurch die Chance hattest, dich so intensiv mit der österreichischen Küche auseinanderzusetzen. Und genau das setzt du ja heute vor. Du hast eine Zutat und setzt dich ja wie so ein Besessener, also im Positiven, Besessener damit auseinander.
Ich meine, und abgesehen davon ist ja auch noch ein viel, viel einfacher Aspekt oder Vorteil ist,
Ich meine, ich bin in Berlin. Welchen niederösterreichisch-Wien-banonisch geprägten Koch gibt es in Berlin noch?
Der gut kocht.
Nicht einmal der nicht gut kocht, kannst du die auch dazu zählen? Gibt's nicht. Das ist so, also dass man auch damit dann diese Nische, also eine absolute Nische bedient. Und so wie Bernd Mattis, der lange für den Tagesspiegel geschrieben hat, der den Langosch nach Berlin gebracht hat, so quasi, hat er mal geschrieben. Ne? So. Ja. Und es ist ja so, ne? Und ich meine, ich distanziere mich ganz stark davon, also würde ich mich nie anmaßen zu sagen, dass ich ungarisch kochen kann. Also das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Also ne, also man hat, aber trotzdem, ich meine, ich möchte behaupten, so die Paprika-Ecke hat man schon gepachtet, ne? Bisschen, ne?
Das, du lässt es so banal klingen. Deine Küche ist so fein, so komplex, auf so einem Level. Und dann, wenn du über Zwiebel und Paprika und sonst was Küche redest, das banalisiert das, was halt... Wenn man sich dein Buch anschaut und dann weißt du kochst, das ist schon so ein Clash, weil das ist, ja, die Zutaten, das ist alles sehr einfach, aber was du damit machst, ist halt schon sehr, sehr genial. Aber da kommen wir nachher zu. Du hattest, letzte Frage dazu, du hattest nie das Bedürfnis zu rebellieren gegen, also du gehst ja sehr harmonisch mit der österreichischen Küche um. Du hattest nie das Gefühl, da ja jetzt mal rotzig ranzugehen.
Überhaupt nicht. Also ich muss sagen, dass mir das manchmal auch heutzutage ein bisschen, ich meine, ich äußere das nie, aber auch, okay, an der Stelle werde ich es vielleicht tun.
Hau rein!
Nein, also das stößt mir auch manchmal ein bisschen sauer auf, weißt du, so wenn dann Gerichte Namen kriegen, einfach, also des Aufsehens, also so wie es heute so ist, ne, also manchmal so. Ich meine, ich will den Leuten nicht absprechen, dass sie nicht wirklich so sind. Ne? Das ist ja, wenn sie so sind und authentisch. Aber trotzdem, manchmal nervt es mich einfach. Ne? Dieses laute, schreiende irgendwie nach außen trennen und dann gibt es Gerichte, die irgendwie Zitronenbukake heißen oder so. Ne? Ja, habe ich schon gelesen, schon alles. Ne? Ja, also ehrlich, weißt du? Ich denke, was soll das, weißt du? Ich meine, mach eine Zitronenvinaigrette und mach's obendrauf. Dann ist eine Zitronenvinaigrette. Was soll Zitronenbukake, Entschuldigung, ja? Ich meine, sorry, sei nicht böse. Warum? Was braucht das? Naja, und...
Das clasht mit deiner Bodenständigkeit.
Naja, ja, und nein, aber ja, ich habe nie den Bedarf gehabt. Das, ich muss auch sagen, dass ich natürlich auch, wie gesagt, meine Mutter hat uns relativ streng erzogen, muss ich sagen. Also da gab es wenig Aufmucken zu Hause, muss man sagen. Und dann auch in meiner Ausbildung war es so, dass ja die höchste Instanz zwischen 14 und 17 war der Küchenchef. Ne? Also das... Und ich kann mich erinnern, dass man da hat man nicht mal dran gedacht, irgendwie auch nochmal vielleicht irgendwas an Rebellion. Ich glaube, das gab es gar nicht in meinem Kopf. Dieses Wort gab es nicht in meinem Kopf. Ne?
Ja. Ne? Dann ging es bei dir recht flott, recht erfolgreich los. Du warst 2008 Newcomer des Jahres bei Gourmet, 2011 Michelin-Stern fürs Horvath. Mit 30 warst du der jüngste Berliner Sternekoch. Es ist witzig, weil du vorhin meintest, mit 30 hast du zum ersten Mal quasi für dich eine Entspanntheit im Kochen entwickelt. 2015 dann der zweite Stern und 17 Punkte im Gourmet. Wie wichtig ist diese öffentliche Anerkennung? Oder habe ich irgendwas falsch gesagt gerade?
Nö.
Okay, war es richtig. wie wichtig ist diese öffentliche Anerkennung? Zum einen dir, macht es dich stolz? Erste Frage. Zweite Frage, wie wichtig ist das, um in diesem Business etwas zu erreichen?
Also ich finde es unheimlich wichtig, ehrlich gesagt. Ne?
Persönlich?
Und ja, also in allen Aspekten finde ich es, also nicht nur persönlich, auch ökonomisch, also es ist wirklich, also ich möchte sagen, es ist fast unabdingbar für das, was wir tun und dass wir damit Geld verdienen und Leute bezahlen können und auch die Freiheit haben, das zu tun können, was man will unterm Strich. Ne? Und ich verstehe die Kritiken teilweise an Institutionen wie Gourmet oder vor allem an Michelin natürlich, ja, Intransparenz oder und so weiter und so fort. Aber bei all dem, ich muss sagen, ich finde es, also erstens einmal ist es so, wenn ich in die Schule gehe, am Ende des Jahres kriege ich ein Zeugnis. Ne? Und dann freue ich mich oder ich freue mich nicht. So, ne? Und ich finde, das ist mit den Sternen genauso. Ne? Das ist so, es kommt halt jemand vorbei, guckt, was du tust, weißt du? Und wenn es halt geil ist, dann kriegst du halt am Ende des Tages deine Beurteilung dafür. Und dann ist doch nett, wenn einer am Ende des Jahres sagt, hier kriegst du ein Bienchen in dein Hausaufgabenheft geklebt. Ne? Ist doch nett. Also ich weiß nicht, ich habe da...
Früher hast du das Bienchen gekriegt, jetzt kriegst du ein bisschen Lernstärchen.
Ja, also das ist, und das ist so, ist doch okay. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann darf ich halt nicht mitmachen oder so. Ne? Aber abgesehen davon, dass es für mich dann persönlich, und ich möchte auch ich kann nicht für andere reden, weißt du, aber ich werde jetzt 40, ja, und so weiter, und ich habe schon das Gefühl, man legt noch einen gewissen Ehrgeiz, also ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt die nächsten 10, 15 Jahre nochmal irgendwie, ne, das kann man nochmal anpacken oder so.
Mit dem dritten Stern?
Also ich würde mich nicht wehren. Ich weiß, ich hätte, ich kann, ich,
die du Frage... Du musst ja gewisse Dinge, musst, es muss ja gewisse Rahmenbedingungen geben für den Dritten. Und du bist vollkommen bereit, in diesen Rahmenbedingungen zu agieren.
Das ist für mich, da können wir alleine schon eine halbe Stunde wahrscheinlich drüber reden. Ne? Das ist für mich das größte Mysterium, wie Leute auf die Idee kommen, zu wissen, was für Rahmenbedingungen es braucht für einen dritten Stern. Kennt jemand
die Stelle? Ist das nicht mehr so? Ich habe früher oft gehört, dass wenn ein Restaurant nicht bestimmte, also jetzt noch nicht mal unbedingt beim Essen, sondern einfach formell und so weiter.
Ich verstehe.
Ja. Und wenn die nicht gegeben sind, hört es dann nach dem ersten oder zweiten Stern auf. Ist das nicht
selbst
mehr so?
Selbst das wären jetzt Mutmaßungen. Ich habe die Statuten nie eins zu eins für mich gesehen und ich kenne noch niemanden, der die Statuten 1:1 gesehen hat.
Aber man weiß ja, welche Häuser 3 Sterne bekommen.
Ja, aber liegt es daran, dass sie 40 € Gläser haben? Ich weiß es nicht. Also ne, man mutmaßt das, ne, weil es halt sich eben durch die Bank zieht. Ne? Aber warum gibt es in Tokio 3 Sterne, wo es nur Bier und dazu gibt und die Toilette vielleicht nicht mehr im Restaurant ist, ne? Und wo ein Essen 20 Minuten dauert? Also, warum? Also, das ist so.
Also, du siehst es so, es hat sich so aufgebrochen, dass alles möglich ist und die heutzutage können.
Ich denke, es war schon irgendwie immer alles möglich gefühlt, aber es ist halt, wir sind halt vielleicht so in dem Kulturkreis, in dem wir leben, weil wir auch so nah an Frankreich sind, ich weiß es nicht, und die anderen so weit weg, vielleicht ist es da dann einfach easier irgendwie. Aber unterm Strich ist, ich sage immer, wenn ich wüsste, was ich tun müsste, um einen dritten Stern zu bekommen, dann hätte ich es doch schon längst getan. Woher soll ich das wissen, wie es geht? Das weiß ich nicht. Ne? Also, ne? Aber ich kann nur vor mich hinarbeiten und versuchen, Entscheidungen zu treffen, mit denen ich fein bin. Und ich habe es mal, auch wenn sich das ein bisschen lapidar anhört, die Bewertung als Rattenschwanz gesehen, der sich hinterherzieht. Also als logische Konsequenz des eigenen Voranschreitens. Ne? Solange ich das Gefühl habe, es geht irgendwie voran, ja, ob das jetzt ein halber Schritt ist oder wie auch immer, dann zieht sich der Rest hinterher. Und das war schon immer so. Ne?
Und du bist froh mit dem, was sich da hinterher zieht?
Ja, total.
Absolut zufrieden. Hat das jemals, ich glaube, ich kann die Frage schon selber beantworten. Ich wollte fragen, ob du irgendeine Form von Druck spürst von außen. Aber es wirkt so, als würdest du überhaupt keinen Druck von außen, keine Erwartung, keinen Druck.
Nein, und das ist auch immer, das kann ich jetzt hier wenigstens mal auch in aller Ruhe beantworten, weil das werde ich natürlich oft, das ist aber schon ein Druck, das jetzt, ne? Da sage ich, nee, überhaupt nicht, ne? Man glaubt es ja dann auch immer nicht, ne? Aber, und ich kann verstehen, dass es einen Druck erzeugen kann. Und brauchen wir gar nicht reden, an dem Tag, bevor, wo du weißt, okay, morgen kommt Michel raus, die Liste und so weiter, bin ich eigentlich relativ entspannt. Und es gibt dann trotzdem diese 10 Minuten vorher, oder wo ich diese Nachricht kriege mit irgendeiner Liste, und dann durchfährt es mich schon mal kurz, weißt du, kurz so ein Adrenalinschauer durch den Körper, und dann guckst du auf die Liste und dann siehst du dich, wo du bist, und dann, okay, alles in Ordnung. Ne? Also das natürlich, oder? Brauche ich nicht reden. Aber für mich ist es so, und auch das habe ich schon 1000 Mal erzählt, ich bin in diesem Restaurant angetreten, weil ich dachte, ich werde das 3-4 Jahre arbeiten, dann mache ich meine 13, 14 Gourmet-Punkte, dann kommt irgendjemand hin und sagt, ja, das ist ja ganz cool, was du da machst, willst du nicht mal? Und dann gehe ich da einfach wieder weg und guck mal halt, vielleicht gibt es ein Etablissement, was irgendwie andere Voraussetzungen hat, um vielleicht noch mal einen Punkt mehr zu bekommen. Ne? So, es hat ja gar keine Ahnung können, dass wir nach 6 Monaten mit 16 Punkten Erstbewertung war im Gourmet, und das war irgendwie so, okay, das dachte ich, das ist das Ende der Fahnenstange in meinem Leben, so auf die Art. Weißt du, ne? Und für mich war ein Michelin-Stern immer irgendwas, okay, das kriegst du irgendwann, das musst du mal richtig 10 Jahre reinackern, weißt du, und dann mit 45 oder so irgendwann mal kannst du so ein Ding haben, weißt du, vielleicht. Ne? So, und dann kam das irgendwie 2011, so, ne? Und ich erzähle die Geschichte auch gerne nochmal. Ich weiß, ich habe am 6. November meinen 30. Geburtstag gefeiert gehabt, und am 7. November kam ja dieser Stern sozusagen. Ne? Und es war ziemlich, ich muss sagen, es ist ziemlich ausgeartet, mein Geburtstag. Also wir waren ziemlich stark besoffen. Und wir haben uns, meine Mama war auch noch mit da, und wir haben uns nochmal so zum Abschied irgendwie, wir waren am Potsdamer Platz, keine Ahnung warum, weil meine Mutter diesen Weihnachtsmarkt da sehen wollte, genau. So, diesen Blöden da, ne, mit dieser Rutsche da runter immer, was da ist, ne.
Und dann war mein Sous-Chef noch dabei und wir saßen halt so und einen Tee, ne, so irgendwie. Und dann, ja, und gut, heute ist es soweit. Und wir haben überlegt, ob Frühsamer einen Stern kriegt. Wir haben überlegt, wer und so weiter. Und wirklich, mit keiner Zelle eines und oder Phase unseres Körpers haben wir, ja, und dann stand ich da in dieser U-Bahn und dann rief meine damalige Chefin, also die Vorbesitzerin an, ne, und sie ist eine sehr, sehr herzliche, aber sehr verplante Frau, ja, und sagt, ja, Sebastian, irgendwas, jemand hat angerufen, irgendwas mit Stern, aber ich habe es nicht verstanden, ich habe sie wieder aufgeregt und gesagt, sag mal, Edith, das ist nicht dein Ernst, oder? Und dann hat es wirklich, 20 Minuten gedauert, bis ich jemanden an der Strippe hatte, es war Bernd Mattis dann, der mir dann zum Stern gratuliert hat. Ne? Also das war dann auch so diese 20 Minuten, wo ich in dieser S-Bahn stand, keinen Empfang hatte, weißt du? An der Stelle, fuck, Verbindung in der S-Bahn. So, und ja, und dann war es total krass.
Es war total krass.
Ja, wir standen 3 Wochen später noch in der Küche und haben uns manchmal so angezimt und gesagt, es ist krass, ne? Weißt du, vor 3 Wochen haben wir das Gleiche gemacht, aber jetzt ist es ein Stern. Also es war total surreal, total, komplett, vollkommen. Aber an der Stelle, um deine Frage zu beantworten, habe ich gemerkt, okay, es passiert. Und wenn du es dann hast, dann bewegst du dich ja auch auf diesem Level, ne? Weil viele rasten ja dann immer aus, so quasi, okay, jetzt muss ich meine, wir haben in Spiegeljau Pressgläsern unseren Wein ausgeschenkt. Ne? Ich meine, aus diesem Glas würde ich heute gar nichts mehr trinken, verstehst du? So, ne? Gefühlt. Also in einem Restaurant, was ist so ekelhaftes Pressglas von Spiegeljau, irgendwie 4 Euro das Stück, ne? Weißt du? So, und alle würden sofort ausrasten und sagen, oh, okay, jetzt müssen wir hier ranschaffen und so weiter. Und ich meine, es war ja nicht meins, weißt du, ne? Und den Invest habe ich ja nicht zu bestimmen im Endeffekt, ne? Und wir haben einfach so weitergemacht. Und dann war der Stern im 2012 wieder okay, weißt du? Und es waren noch immer die gleichen Hotel-Porzellanteller, die abgeschlagenen, und noch immer die gleichen Pressgläser, ne? Und da habe ich gelernt einfach, okay, wenn du ausgezeichnet wirst, dann befindest du dich auf diesem Niveau. Und das bedeutet nicht, das sind keine Vorschusslorbeeren. Ne? Das heißt, optimalerweise, wenn du an diesem Punkt nichts weiter verändern solltest, dann wirst du immer da sein. Ganz einfach. Das ist meine Rechnung. Und bis jetzt hat es funktioniert.
Und das gibt dann ja auch so eine Entspanntheit, dass du dann ja, hat dich das dann mutiger gemacht, andere Dinge auszuprobieren, weil du gedacht hast, okay, das ist safe und da jetzt, ich könnte da jetzt einfach bleiben und nichts, ich könnte die Gläser, Spiegel und Gläser behalten, sonst was. Oder dann kann ich ja nochmal einen Schritt weiter gehen.
Also für mich ist ja, also für mich bereiten Sterne ja auch eine Bühne im Endeffekt, auf der ich arbeiten kann und erfahre dadurch eine größere Akzeptanz, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Gasthaus arbeiten würde und dann hätte ich irgendwie so mein saisonal kreatives 4-Gänge-Menü an der Seite, also da hätte ich wesentlich mehr Schiss davor, quasi, ne? Aber
warum?
Weil ich denke, dass uns Michelin und die Sterne quasi die Bühne geben, zu sagen, okay, du kannst dich individuell, so wie du das gern hättest, darstellen, ne? Und das schafft schon eine Daseinsberechtigung für das im Endeffekt. Ich sage immer, das ist der größte Luxus ist, dass ich das machen kann, was ich will und die Leute kommen auch noch deswegen ins Restaurant. Das ist ja irre. Du musst überlegen, in welchem Promillebereich wir uns bewegen in der Gastronomie. Wenn ich jeden Dönerstand mit ein, wenn alles, was Gastronomie ist, ne, was für einen Promillebereich wir uns bewegen an Menschen, die das machen können, was sie wollen und die Leute kommen deswegen ins Restaurant. Ja, ich meine, wie viele Restaurants funktionieren nur an Orten, weil du dann halt deine Pizza und dein Steak auf der Karte hast, ne? Ja, und der Touri kommt vorbei und isst das.
Ja.
Ja, und das ist und Leute, die nach wie vor Teildienst schieben müssen in Restaurants und hier Sachen rausballern zu dritt, 400 Essen und so. Ja, das muss man überlegen, das ist ja absurd, in was für einer luxuriösen Position wir uns befinden. Ich kann machen, was ich will, und die Leute kommen deswegen in den Laden und bezahlen auch noch dafür. Ist ja irre eigentlich, ne?
Feuert das deine Kreativität noch mehr, dass du denkst, dass du dich so safe darin fühlst? Also nicht im Sinne von, jetzt will ich dir noch was noch Besseres bieten, sondern eher im Sinne von, dass du dich so sicher in all dem fühlst, dass du denkst...
Ich versuche, wenn so Gefühle mir hochkommen wie, ach, okay, kann das jetzt mit dem vorigen Gericht mithalten? Ist das ein Schritt weiter oder nicht? Und so, ich versuche das
das weg, also es kommt in mir hoch, dagegen kann ich mich einfach nicht wehren. Ja? Vor allem gerade, wenn man Gerichte von der Karte nimmt, die irgendwie die Bombe eingeschlagen hat. Weißt du? Und es ist einfach so. Es gibt einfach qualitativ Schwankungen in der Erstellung von Gerichten. Wenn ich eine Maschine wäre und ich könnte nur Bomben abliefern, dann würde ich das tun. Aber ich kann es nicht. Ne? Ich kann Gerichte machen, die manchmal für den Endverbraucher stärker erscheinen und manchmal nicht. Ja? Und ich kann auch die Prozesse dahinter nicht so klar analysieren, warum das dann so ist. Also bei mir erschließt sich das dann auch manchmal nicht. Ne? Vielleicht muss ich einfach auch anfangen, Misopasten überall drunter zu schmieren. Vielleicht macht es das einfach besser. Ich weiß es ja nicht. Ne? Aber, oder überall Dashi dazu servieren. Okay, man merkt schon, wunderbar. Nein, aber genau. Und diese Gefühle kommen in mir hoch, aber ich versuche mich nicht davon leiten zu lassen, ne? Und also nicht kreativ zu sein, um der Kreativität willens zu quasi, okay, oh, jetzt haben wir das Menü erhöht, jetzt muss es noch kreativer sein, ja. Denn die Leute erwarten sich ja sonst was, ne?
Ich versuche noch den Punkt zu verstehen, wo sich dein Kochen geändert hat. Weil es hörte sich so an, dass du am Anfang, du hast ja zusammen mit deiner Lebensgefährtin erstmal im Horvath gearbeitet. 2010 von Österreich bist du nach Berlin gekommen. Mhm. Berlin ist ihre Heimatstadt. Ja. Und erstmal habt ihr beide im Horvath gearbeitet und das war nicht euer Restaurant. Und ihr habt doch mehr oder weniger schon so gekocht, wie damals da gekocht wurde. Oder du hast so gekocht, wie damals da gekocht wurde.
Ja, ich kann da gleich auch was dazu sagen, ja.
Und ihr habt es seit 2014 erst übernommen. Das heißt, vor 2014 war alles ein bisschen mehr Standard.
Naja, es hat schon vorher ein bisschen angefangen. Es war so, dass ich da angekommen bin und das ist ja nach wie vor meine erste Stelle als Küchenchef. Ich war ja nie vorher in meinem Leben Küchenchef gewesen. Ne? Und das ist so, und wenn ich was festgestellt habe, wenn du nicht Küchenchef bist, also Sous-Chef folgedessen, war ich ja vorher 3 Jahre, dann man äußert das vielleicht nicht so, aber du denkst immer, du hast die tollen Ideen und wenn ich mal, dann würde ich das so und so machen, ne? Aber wenn der Tag kommt, wo du das machen sollst, dann hast du eigentlich keine Ahnung. Ja, also man hat geistig immer große Fresse, ne, aber wenn es dann soweit ist, dann was mache ich denn jetzt, ne, so auf die Art, ne? Und ich habe eigentlich ganz blöd, genau, ich habe die Karte, wie sie geschrieben war im Horvath, die No-Gos habe ich rausgeballert, ne, und habe die ersetzt und habe das erste Mal 3 Wochen so gemacht, damit ich überhaupt mal an diesem Ort irgendwie ankomme. Und dann hat man angefangen, internationale Küche zu kochen, die österreichisch gespickt war. Also mein Paradebeispiel ist halt immer Erdäpfelgulasch mit Hummer zum Beispiel. Ne? Gab es auf der Karte. Kartoffelgulasch mit Hummer. Wir haben auch Steinbutt gekauft. Wir haben auch Avocados gekauft. Ne? Und so weiter und so fort. Ne? Und wir haben das ganz selbstverständlich verarbeitet. Ne? Aber es gab diesen Augenblick für mich, in der Küche zu stehen und zu sagen, Scheiße, was tust du da eigentlich? Weißt du, was ist denn das eigentlich? Weißt du? Ist es das, meine Avocado-Creme da mit dem Spritzsack da aufzudressieren? Und ist es das? Ja, gab es das immer im Kindergarten oder was? Ich weiß es nicht. So, ne? Also, und es hat sich von heute auf morgen wirklich falsch angefühlt. Ne? Wirklich. Es hat sich wirklich falsch angefühlt, von heute auf morgen. Und mir ist klar geworden, dass ich einfach, ich bin am Strudelteig ausgebildet worden, weißt du, also ich weiß nicht, ich habe 1000 Knödeln gedreht in meiner Lehrzeit, weißt du, alles Mögliche, weißt du, hoch und runter, warum tue ich das, also, ne? Und so, und es hat, ich kann auch sagen, warum ich es getan habe, weil das damals dem entsprochen hat, wie man halt gekocht hat, ne? Man hat halt im Endeffekt geguckt, wo man sein Steinbutt herkriegt, ne? Möglichst groß, möglichst dick, ne? Und da eine ordentliche Tranche auf den Teller zu bringen im Endeffekt, ne? Und wir haben ja ewig noch 3 Tage im ersten Gang Entenstopfleber gehabt, ne? Im Horvath. Das war ewig und immer der erste Gang. Warum? Weil die Menüs der 90er Jahre und Nullerjahre haben immer mit Stopfleber begonnen. Immer. Das war einfach so, ne? So. Und irgendwann, es hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Ne? Und da haben Gäste auch mit drauf eingewirkt, muss ich sagen. Ne? Ich weiß noch, eine Frau, möge sie Gott möge sie selig haben, also, hat zu mir gesagt, warum Entenstopfleber das Menü anfangen? Das passt so überhaupt gar nicht in das, was sie tun. Ne? Es gab natürlich dann damals schon ein bisschen diese Tendenzen zu Gemüse und so weiter und so fort. Ne? Und da habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich es einfach von der Karte genommen.
Aber dann war ja erstmal ein Loch da. Wie schnell konntest du dieses Loch mit deinen eigenen Ideen füllen?
Ja, ja, nee, also das, Also an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die rote Linie ist jetzt österreichische Tradition.
Du wusstest direkt, warum.
Ja, ja, genau. Und das ist bis heute so. Das ist der rote Faden. Ich habe damals den roten Faden gefunden und der wird sich auch nicht mehr ändern.
Du haderst nie damit Ideen.
Nein, nee, also dieser, also ich empfinde es als Geschenk, in einer Küche sozialisiert zu werden, die auf Jahrhunderte der Entstehung zurückblickt. Also von Völkerwanderung angefangen bis über Habsburger etc. Also das ist ja unglaublich, was da... Und ich frage mich an der Stelle immer, warum es eine spanische, ich meine, ja, Produkte, alles schön und gut, und eine skandinavische Küche zur Welt rum geschafft hat. Also, aber eine, also ich meine, das ist doch Peanuts gegen die österreichische, historisch betrachtet, gegen die österreichische Küche. Ja, also das muss man mal, also...
Du bist stolzer Österreicher, ne?
Naja, das ist wie ein Cotton Blöschen, gut.
Was ich bei dir spannend finde, ist dein du schöpfst komplett aus Österreich. Und zum einen sind das die Zutaten, die da sind, das sind die Gerichte, die da sind. Und das sind die Emotionen, die du mitgenommen hast, wenn du die Dinger gegessen hast. Und es wirkt so, als wärst du da drin so stark eingesponnen, dass du darin immer wieder deine Ideen finden kannst. Aber wie ist dann dieser Prozess? Nimmst du quasi das, was du emotional hast, was du an Zutaten hast, was du an Gerichten hast, nimmst du das erstmal wie auseinander in seine Einzelteile und dann setzt du das in einer Art und Weise neu zusammen, wie es für dich spannend ist?
Ich kann es ein bisschen so vorsichtig in drei Varianten beantworten. Einmal ist es, definiert sich über das Produkt, also da ist das Paradebeispiel für mich Kürbiskernöl aus der Steiermark. Wenn ich heute ein Gericht auf die Karte mache, wo Kürbiskernöl aus der Steiermark im Zentrum ist, dann hat es einen österreichischen Stempel, fertig. Ne? So, dann gibt es natürlich die Variante der Neuinterpretation. Du hast irgendwie ein Gericht, was du total top findest, irgendwas Klassisches, wie auch immer, und dann überlegst du, okay, wie könnte ich das irgendwie anders machen oder und dann machst du es halt einfach anders. Ja?
Also,
du nimmst zum Beispiel, wie auch im Kochbuch drin, Reisfleisch zum Beispiel. Ne? Wie kann ich Reisfleisch machen, genau, dass es jetzt irgendwie dem Anspruch, vielleicht den Anspruch unserer Gäste gerecht wird. Ne? Und dann machst du halt so eine Reisfleischinterpretation. Ne?
Wie lange dauert dieser Schritt? Kommt das relativ flott, Reisfleisch, und dann siehst du dann relativ flott, was du damit im Endeffekt machen wirst?
Ja, nein. Nee, also vielleicht beantwortet es jetzt der dritte und endgültige Dings, der wesentlich spannendere und vielleicht auch für den Außenstehenden spannende, ist halt dann quasi, und das kann wirklich super lange auch dauern, also ich habe zum Beispiel mal 3 Jahre gebraucht, zu überlegen, wie ich, weil Rindfleisch Sulz oder Sulz generell mit Kernöl und so weiter, also ist ja eine traditionelle Speise auch in Österreich, und ich habe 3 Jahre gebraucht, bis mir klar war, wie ich ein Sülzchen machen kann, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle, ne? Also da habe ich ewig drüber nachgedacht, ne?
War dann der Findungsprozess so? Oder nee, hat es so lange gedauert, bis es so geschmeckt hat, wie es in deinem Kopf
war? Das sage ich dir ganz genau. Weil der dritte Punkt ist, neben produktorientierter österreichischer Stempel und Neuinterpretation, also ein bisschen zu spielen, ist einfach, für mich gibt es in den meisten oder in allen Gerichten der österreichischen Tradition oder so wie in allen Gerichten der Welt wahrscheinlich, es gibt für mich ein Magic Moment. Ja, und das kann sein, die Nockerl mit der Soße, das kann sein, es am Schluss mit dem Brot zusammenzuwischen, um schon mal die Sulz vorwegzunehmen, die Lösung quasi. Und es gibt einen Magic Moment, ne, der eigentlich eher von Emotionen geprägt ist, als wie von dem Produkt oder so weiter und so weiter. Und den gilt es, unverfälscht eine Bühne zu bieten. Ja? Und das ist dann einfach so, wenn es bei uns am Sonntag, einmal gab es Schnitzel einen Sonntag und einmal Gebrathändel quasi, also das, was man hier als Broiler kennen würde, ne? Und wenn das Huhn dann gegessen war und man konnte mit Brot oder mit dem Fingernagel den schier angepappten Bratensaft aus dem Reindl, also aus der herauskratzen, das noch unter seinen Fingernägeln hervorholen, ja, das ist einfach ein schöner Moment. Und ich möchte diesen Bratensaft, diesen karamellisierten, meinen Gästen geben. Und so kam das Hühnermagic raus im Endeffekt. Ja? Also was im Kochbuch auch beschrieben ist.
Das ist alles aus der Vergangenheit.
Ja, vieles, ja. Und wobei ich mittlerweile auch schon überlegen bin, Vergangenheit ist ja auch jetzt mittlerweile schon vor 10 Jahren. Ne? Und da bin ich ja gar nicht mehr in Österreich gewesen. Ne? Also ich habe schon mal so Gedankengänge zu sagen, okay, lässt man mal was einfließen, was für mich mittlerweile auch Tradition oder Gewohnheit. Weil es geht ja auch immer ganz klar um meine persönliche Wahrnehmung meiner Tradition. Weil 2 Haustüren weiter in der gleichen Stiege, im gleichen Haus, hat schon wieder anders ausschauen.
sieht schon wieder ganz anders
aus. Da waren vielleicht die Wacholderbeeren
vielleicht
mit drin.
Nee, aber es geht für mich, diesen emotionalen Moment einzufangen und den dann quasi in die Bühne zu bieten. Deswegen auch verkochtes Suppengemüse. Ne? Und die Leute sind halt reinweise zusammengebrochen, weil wegen einem Oma-Effekt. Ne?
Ja? Ja. Ja, aber ich glaube, dass diese Weiterentwicklung absolut wichtig ist. Das Verführerische ist ja, wie du auch meintest, wenn es läuft, kann man ja sagen, man lässt es einfach so weiterlaufen. Aber wie, wenn du jetzt sagst, okay, Vergangenheit ist jetzt nicht mehr Kindheit oder Jugendjahre, Vergangenheit jetzt ist ja 10 Jahre zurück. Ja. Und wo warst du da, was hast du da erlebt? Und indem man all das mit einfließen lässt, hältst du zum einen deine Kreativität, das Rad am Laufen, und zum anderen hält man ja auch Tradition so am Laufen. Weil Tradition immer nur so einzufrieren, wie es mal war, bringt man an, dann ist es irgendwann tot. Und insofern ist das ja sehr wichtig. Und ich wollte eigentlich fragen, ob Berlin irgendeinen Effekt bisher auf dich hatte oder ob dein Berliner Leben eigentlich nur Horvath ist und du eigentlich relativ wenig von Berlin mitbekommst.
Genau. Berlin ist für mich von der Frontscheibe meines Autos aus, passiert Berlin. Nein, ich sage euch immer ganz klar, ich fühle mich super wohl hier. Das liegt natürlich auch daran, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen. Also ich muss mir keine neue Sprache angewöhnen.
Ja.
Und ich bin auch super dankbar, und im Geburtslotto gewonnen zu haben und in den beiden Ländern mit medizinisch-sozialem Sicherheits-Doppelbodennetz zu leben und gefühlt alles tippitopp ist. Ich meine, brauche ich nicht reden, wir sind ja wie die Maten im Speck. Ne? Und,
ja.
Also, und da bin ich super dankbar. Aber im Grunde genommen kann ich mein Leben auf jeden Ort der Welt duplizieren, so wie es jetzt ist. Ne? Ich wohne wo und ich bewege mich zur Arbeit, ich arbeite da und dann fahre ich wieder nach Hause. Ne? Im Endeffekt. Also ich habe nichts von einer Rooftop-Bar von der X'en, die irgendwo aufmacht mit einem lästigen DJ. Ja, also das hat sich erledigt vor 10 Jahren, als unser Sohn auf die Welt kam.
Das Berliner Nightlife,
ja, ist dir so fremd. Ich bin auf jeden Fall ein Kind der Elektronik. Also ich bin in den musiktechnisch in den 90ern sozialisiert worden. Ne? Also ich bin ein Kind der Elektronik, aber ich schaffe es halt einmal im Jahr mit den Jungs und Mädchen im Horvath mal in den Club zu gehen, und ich genieße das nach wie vor mal. Ne? Aber das war's dann eigentlich.
Das war das Nightlife hier.
Ja.
Ja, aber das ist ja das Türkische, man muss ja erleben, um neues Futter für die Inspiration.
Ja. Und es ist für mich auch noch immer so, ich meine, ich bin 10 Jahre im Paul-Linke-Ufer. Ich meine, für alle, die Berlin nicht kennen, Horvath, Neukölln auf der anderen Seite des Wassers, Görlitzer Park, Cottbusser Tor. Also wir sind ja auch, also wenn Berlin, dann da. Ne? Und für mich ist es noch immer eine Theateraufführung, jeden Tag. Also ich gehe raus, ich kann mich hinsetzen und ich bin entertained vom Schauen. Es ist irre, ne? Also da könnte ich Bücher füllen, was ich gesehen habe in den letzten 10 Jahren. Ich merke auch, man denkt immer so, super weltoffener junger Mensch und so, und das ist ja im Grunde genommen auch so, aber man merkt schon seine Grenzen auch, ne?
Die Grenzen im Verstehen?
Im Inneren, also auch erziehungstechnisch natürlich. Also.
Ja, weil es ist dann irgendwann wirklich, wie du gesagt hast, es ist eine Bühne, ein Schauspiel, man schaut
das total an.
Aber selbst wenn man sich nicht als Teil davon so sieht, ist es trotzdem sehr spannend, dass
ich empfinde auch mich sehr stark als Teil, weil ich sage, wenn jemand, wenn ein Typ mit einem rosa BH durch die Straße springt, ja, dann muss es ja auch jemanden geben wie mich, der jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist in seiner Grundschulzeit. Ne?
Ja.
Also wo Licht ist, muss auch Schatten. Also es geht, das eine geht nicht.
Ja, ja. Das ist in Berlin kommt das alles zusammen. Und das ist da in, sag mal so, wenn du wahrscheinlich jetzt in deinem Dorf mit einem rosa BH zur Kirche laufen würdest, hättest du ein Problem.
Wahrscheinlich, ja.
In Berlin kannst du das halt machen. Ich würde gern kurz über dein Buch mal sprechen.
Ja.
Guck, 2019 ist es rausgekommen.
Ganz genau.
Vorne auf dem Cover ist ein Gericht oder eine Zutat drin, die für dich so unheimlich wichtig ist, der Sellerie. Und alles, was du über den Sellerie sagst, hat mich wirklich denken lassen, ja klar, Sellerie, weil das wirklich ein so eigener Geschmack ist. Du kannst es ja auch nicht umschreiben mit irgendetwas anderes. Es ist absolut eigen. Es hat auch eine gewisse Vielschichtigkeit. Und es ist so stiefmütterlich behandelt. Das ist halt Teil meiner Brühe. Und du machst etwas sehr Aufwendiges mit dem guten Sellerie. Und vielleicht kannst du was darüber erzählen. Ja, lass uns erstmal beim Cover bleiben. Bei diesem Sellerie, den du hier im Salzteig hast. Was machst du mit dem Sellerie und wie bist du darauf gekommen?
Also das allererste muss ich sagen, aber er nimmt ja auch so viel Raum ein auf diesem Cover. Aber ich muss sagen, das Erste, was für mich vom Cover das super wichtig ist, ist einfach dieses Cook, weißt du, es ist K-U-K und es kommt ja von kaiserlich und königlich. Ne? quasi, ne? Und das, okay, vielleicht war es auch meine Idee und ich finde es ziemlich gut, aber. Nein, aber
habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Aber ich finde, das ist für mich eigentlich am Cover das Entscheidende. Das ist kaiserlich und königlich, ne? Das ist diese Tradition, also aus diesem Habsburger Reich, also dieser Schmelztiegel an Nationen und Regionen. Genau, das ist eigentlich für mich eigentlich am Cover eigentlich das viel Nettere als dieser Salzsellerie. Aber es liegt vielleicht auch schon daran, dass Salzsellerie schon so Gewohnheit. Nein, das stimmt nicht.
Ich habe das Cover gesehen, ich fand das sehr schön und da wusste ich noch nichts vom Sellerie und vom Salzsellerie. Und man fragt dich dann logischerweise, was das ist, weil das so wie so ein aufgecracktes, aufgebrochenes Ei aussieht. Was machst du mit dem Sellerie?
Also, für alle, die sich das Buch nicht kaufen wollen, ich mache Folgendes
damit. Das
ist ja eh schon total breit getreten, macht doch eh schon jeder zweite gefühlt.
Ich möchte das machen.
Ja, mach das. Ist toll.
Aber jetzt müssen wir erstmal sagen, was du damit machst.
Kann man auch kaufen, wenn man so 95 Euro auf der Homepage schaut. Man kann es auch selber machen. Finde ich übrigens total spannend.
Warte mal, du verkaufst den fertig?
Ja, genau, 95 Euro das Stück.
Damit schenkst du einem
Zwang. Und weißt du, was geil ist? Weißt du, was geil ist? Irgendwann fragt mich jemand, da will jemand einen Salzsellerie kaufen, mitten im Geschäft. So, ja, okay, was nehmen wir denn dafür? 95 Euro.
Und da stand der Preis fest?
Das war der Preis. Und weißt du, was das Geile ist? Mittlerweile denke ich darüber nach, finde ich es aber ziemlich geil, weil, ich meine, brauche ich nicht reden, weißt du, um einen heißen Brei drumherum reden. Ich meine, Wareneinsatz, ich meine, der Sellerie kostet 50 oder so und der Teig, der drumherum ist, lass Wareneinsatz bei 2.
Ja, aber es ist Zeit.
Ja, das ist das Geile. Und das ist ja generell, dass du, das finde ich ja so toll, dass du Produkten über Faktoren wie Zeit oder Kreativität einen Wert geben kannst, weißt du, der ja einem Kaviar in Ehren, ich liebe Kaviar, ich finde es, ich mag es wirklich, ab und einmal im Jahr einen Löffel Kaviar, ist super, der sowas gleichkommen kann. Ne? Das finde ich sensationell.
Aber jetzt müssen wir sagen, was du damit machst.
Genau, also wir nehmen eine Sellerieknolle, nicht zu groß, nicht zu klein, weil große Sellerie viel Wasser hat. Das ist dann gefährlich für den weiteren Folgeprozess. Wir nehmen einen Teig, der besteht aus doppelgriffigem Mehl, Salz und Wasser. Wir verkneten den, wir schlagen den 1 cm dick ein. Ich heize einen Backofen auf 200 Grad vor. Ich setze den, das macht das Blech schon mal rein, damit er schon mal heiß ist, damit er von unten sofort Hitze kriegt. Dann nehme ich diesen Sellerie oder mehrere. Ich mache meistens 2x24. Und mach den in den Ofen, dann backen wir den da für eine Stunde bei 200 Grad, manchmal herabfallend auf 180, aber in dem Spektrum. Dann hole ich das heraus, drehe den Sellerie sofort mal um, damit und guck mal, ob da irgendwo Löcher drin sind und so weiter. Und dann lasse ich den erstmal auskühlen bis am nächsten Tag.
Wären Löcher drin, müsstest du
es... Nee, es gibt verschiedene... ich kann Löcher stopfen.
Okay.
Ich habe auch schon Chargen mit Metzgernetz eingewickelt, weil irgendwann hat der kleine Sebastian auch gedacht, oh, große Sellerie, viel Ertrag. Ne? Aber schwierig, große Sellerie, viel Wasser, viel weicher Teig außen herum, viel weicher Teig fällt einfach runter. Ne? So. Und dann habe ich so ein Metzger, es gibt so Metzgernetze, die sind so ein Gummizug, um dann so Schweinerücken oder so, oder Rollbraten in so ein Netz.
Ja, genau. Ja.
Das kann man kaufen. Und dann habe ich das gekauft und habe ich da angefangen, Netze drüber zu ziehen, damit mir meine ganze Sellerie-Fraktion jetzt nicht abschmiert, ne, sozusagen, ne, dass es zusammenhält. Ne. Nee, aber ich kann Löcher stopfen, also ich mache auch regelmäßig dann, weil jeder 10. Sellerie hat sicher vom Druck ein Loch irgendwo oder so platzt
auf.
Und dann nimmt man einfach Salzteig, nehme ich einen Salzteigrohn und stopfst einfach zu. Ne?
Und dann ist es so, dass der ein Jahr lang quasi vor sich hin trocknet und du wendest ihn ab und zu.
Genau, am Anfang öfters, ne, weil am Anfang ist noch mehr Wasser im Sellerie.
Ja.
Ne? Und dann zieht das Salz, das ja diese tolle Eigenschaft hygroskopisch ist, ne, also Wasser zieht. Und dann, also den Drang hat sich auszugleichen. Und dann, wenn das dann einen Tag liegt, dann drehen wir es um und dann ist die feuchte Stelle oben und dann muss man irgendwie so nach 3-4 Wochen schon mal so ein bisschen immer gucken, dass sich das auch nicht anklebt innen der Sellerie, weil das tut er auch manchmal gern, dann klebt er innen irgendwo und dann muss man warten, bis man, ach, jetzt ist er runtergefallen. Ne? Und dann sucht man wieder die Stelle, wo denkt...
Und ein Jahr lang wirst du, das ist eine Einjahresaufgabe.
Ja genau, aber die Intensität hat man... Die ersten 3 Monate ein bisschen. Also vor allem die ersten 3-4 Wochen hat man diese krasse Intensität, wo du wirklich jeden Tag schauen gehst.
Ja.
Ne? Und auch Löcher kontrollierst hin und her und tralala. Und dann ist der Stress ein bisschen weniger. Dann kommt es 2-mal, 3-mal. Und nach 3 Monaten machst du das dann, kannst du dann so geschmeidig anfangen, das einmal die Woche zu machen.
Ja.
Und nach 6-7 Monaten lässt du es eigentlich nur noch liegen.
Und wenn man es dann aufbricht nach einem Jahr, was hat man dann?
Also es ist immer noch toll.
Es sieht aus wie ein weißer Trüffel.
Ja, genau, sagen viele Leute.
Und wie schmeckt's?
Deswegen bin ich mir auch nie so sicher, ob ich zu den Leuten, wenn die Leute, wenn die Gäste das feststellen, dann weiß ich auch nie, ob es eine gute Idee ist zu sagen, ja, es sieht aus wie weißer Trüffel. Ja, es ist der Trüffel des armen Mannes, sage ich dann immer so. Und dann denke ich mir, ist eigentlich scheiße, dir zu sagen, dass du keine Kohle hast. Für richtigen Trüffel. Also, aber irgendwie, ja, egal.
Nein, aber ich finde es gut, mit Selbstbewusstsein zu sagen, hey, das ist. Man muss keine hunderte Euro für einen Trüffel ausgeben. Man kann das auch mit Zeit aufwiegen.
Ja, genau. Finde ich auch gut.
Wonach schmeckt's?
Naja, nach Sellerie. Auf jeden Fall und Salz.
Also schmeckt eigentlich nicht viel anders.
Es schmeckt, nee, es ist natürlich, ich meine, Sellerie ist auch ein Gemüse, was einen relativ hohen Bestandteil an Glutaminsäure inne trägt, also den Grundbaustein für die Geschmacksrichtung Umami.
Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass man Umami, jeder sagt immer Umami, das ist so magisch, das kann man aber nicht erklären. Du hast jetzt quasi Umami.
Ja, das ist ja dieser Glutamin, das Salz der Glutaminsäure sozusagen. Ne?
Und da hat es viel von.
Das hat ja diesen drogenähnlichen Effekt, also das Belohnungszentrum im Kopf stimuliert. Deswegen kannst du ja nach, wenn du eine Chipspackung vom Fernseher aufmachst und sagst, ich greife nur zweimal rein, dann
Klappt nicht,
ne? Weil du dann hier das Gleiche passiert, wie wenn du eine Pille kriegst oder so.
Ja.
Ne?
Ja. Also es schmeckt nach Sellerie, aber es schmeckt nach einem Jahr getrockneten Sellerie.
Es ist natürlich super intensiv. Ne? Es ist vor allem natürlich mal salzig. Ja, da allein schon. Und es hat schon einen total krassen Geruch. Ne? Es riecht ja schon eigentlich riecht es schon ein bisschen so auch in diese, wenn ich jetzt sage Sojasauce, dann hat man sofort so ein Bild im Kopf. Ne?
Ja, aber es hat eben diese Intensität.
Ja, total. Weißt du? Und ich merke auch immer, wenn man es dann selbst, ich meine, der Tisch ist irgendwie auf, keine Ahnung, 70, 80 Zentimeter Höhe und dann steht man ja nochmal drüber und man reibt es. Also selbst ich rieche das, wenn ich reibe. Und die Leute sagen ja auch immer, ach, wie das schon riecht. Ne? Das ist super intensiv. Ne?
Wozu passt das gut?
Zu Sellerie.
Nein. Wenn ich jetzt Sellerie nicht mit Sellerie essen möchte,
Im Grunde genommen ist es eine Universalwürze. Ne? Das kann ich
kannst du auf ein Brot, ein gutes Brot mit Butter und dann den Sellerie drüber.
Ich kann gekochte Kartoffeln drauf und auf Fisch und auf Fleisch und auf Gemüse. Es ist egal. Das ist das Ding ist ja, die Industrie hat sich schon viel länger Selleriesalz. Selleriesalz gibt es schon seit.
Warum machst du dann so ein Gedöns?
Ja, bei Wieberg kann ich kaufen eine Dose Selleriesalz, ne? Im Endeffekt. Ne? Und das ist ja, und wir benutzen ja auch zum Beispiel zum Würzen total gerne geröstete Selleriesaat. Ne? Also
wo bekommt man die her? Habe ich gelesen. Du hast die sehr oft. Die kriegt man überall.
Ja, kannst du brauchst nur bei bestellen? Google eingeben, Selleriesaat.
Okay. Also, wo noch schmeckt Selleriesaat? Auch noch Sellerie.
Witzigerweise auch, aber sehr brotig. Also wir rösten es natürlich und es schmeckt dann schon. Wir benutzen es auch als Brotgewürz, aber es schmeckt schon sehr stark geröstet und auch so nach Brotkruste, nach Dunkel und so. Ne?
Du hast ein Rezept hier drin, das ist auch das Rezept, was du mit den Zuhörern des Podcasts und den Lesern auf dem Blog auf maikepeters.com unter Meet in Your Kitchen mit uns teilen wirst. Und das ist Sellerie reif und jung. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe dir schon das Messer auf die Brust gesetzt und gefragt, ob wir eine zusätzliche, zweite, etwas flottere Alternative haben können, weil Sellerie reif und jung beinhaltet den Sellerie, der ein Jahr im Salzteig gereift ist. Mhm. Sprich, die Geduldigen unter uns, und obwohl ich kein geduldiger Mensch bin, werde ich das jetzt machen. Also ich werde in den nächsten Tagen den Sellerie ansetzen oder vorbereiten. Aber wir werden auch noch ein Rezept haben, was ein bisschen flotter geht. Sellerie reif und jung. Zum einen der gereifte Sellerie aus dem Salzteig. Und dann gibt es dazu eine Hühnersuppe. Selleriescheibe, mit der du auch relativ wenig machst.
Die ist eher knackig auch. Also es ist ganz kurz, nur 20, 30 Sekunden kommt den Dämpfer. Genau.
Ja. Du magst das gerne, dass du eine Zutat in unterschiedlichen Verarbeitungen.
Nein.
Gar nicht. Du magst gar nicht. Das ist nur in dem.
Das ist das Gericht. Weil, da kann ich auch was dazu sagen, es gibt ja diese Form der Kreativität, rote Beete in 10. Und dann gibt es ein Gelee, dann gibt es ein Pulver, dann gibt es ein Esspapier und so weiter. Und das wird auch immer seine Fans finden, aber das ist.
Also, das nervt dich.
Das nervt mich total. Für mich ist entscheidend, es gibt. Von einem Produkt gibt es die eine Zubereitungsart, die für dieses Gericht gerade optimal ist. Und die wird gewählt.
Warum hast du dann hier überhaupt den gedämpften Sellerie dazugetan?
Ja, weil der natürlich mit dem gereiften gewürzt werden muss.
Okay. Kann jetzt nichts zu sagen. Kann ich eh nicht. Du bist hier der Master.
Ja.
Es gibt ein Rezept, wo ich mich gefragt habe, wie kommt man da drauf? Einfach nicht deine Kombinationen sind unheimlich unheimlich absolut sinnvoll. Also auch für einen Homecook, wie ich es bin, man versteht das alles, das ist sehr schlüssig. Man kann sich das alles so direkt vorstellen. Ich verstehe auch, dass du das nicht so simpel umsetzen kannst, wie ich das hier für mich machen würde oder bei mir auf meinem Blog, für uns Homecooks. Aber dann hast du eine Sache gemacht, gedämpfte Zucchini mit Gemüsemaggi und Petersilien-Dotter. Und also es gibt dieses Gemüsemaggi, was ich auch mal machen möchte, was unheimlich spannend klingt. Das ist eines deiner Magics, ne?
Ja,
du
genau.
Diese Fett-Magics und genau, du hast einige Magics.
Also generell hat sich ja das aus so einem Spaß heraus etabliert. Also Zitronen-Magic war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann irgendwie so, man hat das immer so küchenintern so irgendwie, so, weil es einfach alles besser macht. Ne? Also auch dieses Zitronen-Magic, ist ja wurscht, ob du dein Dressing damit machst oder es mit brauner Butter abrührst und zu Fisch servierst. Es macht einfach alles besser.
Ja.
Und dann, das hat sich dann so etabliert. Ne? Irgendwie das.
Und dann hast du eine Petersilien-Infusion. Eine gedämpfte Zucchini und dafür wird eine Zucchini-Scheibe um einen Metallring gewickelt, gedämpft und dadurch in dieser, also diese Zucchini-Scheibe wird dann in der runden Form quasi bewahrt.
Ja.
Dann kommt da ein Eigelb rein.
Ja.
Dann ziehst du 20% des Eigelbs mit einer Spritze raus und füllst das mit Petersilien-Infusion auf.
Aber das hört sich jetzt total krass an, aber es ging ja einfach nur darum, dass man irgendwie dass man alles irgendwie beisammenhalten kann, dass es nicht.
Aber geht es dann schon noch darum, um diesen Wow-Effekt, das ist ja sehr aufwendig, das ist ja auch etwas sehr Filigranes.
Im Grunde genommen habe ich die Sachen irgendwie dann an einem gewissen Punkt im Kopf, die ich am Teller haben möchte. Ne? So, und dann geht es natürlich ganz stark darum, wie bringe ich das auf den Teller, dass das nicht irgendwo rumfliegt, dass es irgendjemand mit drei Teller im Stress zum Tisch laufen kann und das fliegt noch immer nicht irgendwo rum. Also es gibt dann einfach so ein praktikable
Sache. Es ging dann gar nicht darum, ich will jetzt beeindrucken und ich will jetzt, dass jemand diese zarte Eigelbhaut sieht, die gespannt ist von der Persilieninfusion, die du reingeschossen hast.
Das sieht natürlich noch super aus.
Das sieht Bombe aus.
Und das ist natürlich ist es ein Top-Nebeneffekt, dass es gut aussieht. Brauchen wir gar nicht reden.
Aber eigentlich war es ganz praktisch gedacht, damit dem Kellner das Eigelb nicht vom Teller rutscht.
Ich mache den Zucchini-Ring, da kann ich mein Eigelb reinlegen. Also irgendwie wollte ich schon wollte das mit Zucchini machen, weil das ist so ein Kackgemüse eigentlich. Aber wenn es nur so ein paar Sekunden gedämpft ist, also nicht mehr hundertprozentig roh, sondern nur so, dann finde ich es eigentlich relativ spannend sein. Mhm. Ne? Ich will hier keine Werbung machen für irgendeinen veganen Koch, der irgendwelche komischen Ansichten hat, aber seine Zucchini-Spaghetti fand ich top aus dem
Kochbuch. Ich liebe Zucchini mit Salbei.
Okay. Ja.
Okay. Da sagt er dann nicht viel zu. Aber ich esse gern, also ich schneide Zucchini gern in so dickere Scheiben ich koche oder brate alles immer sehr mit sehr hoher Temperatur und sehr schnell an. Ich mag dieses sehr pfeffrige. Und dann brate ich die kurz von beiden Seiten an, Spaghetti dazu und dann noch Salbei kurz angedünstet.
Ich finde die Zucchini zum Beispiel, also generell, ich bin ein sehr großer Freund in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren des Dämpfens. Also es ist eine ganz stark unterschätzte Zubereitungsmethode zu dämpfen, ne? Obwohl wir schon auch viel rösten und so, brauche ich nicht reden. Aber ich finde zum Beispiel gedämpfte Zucchini 1000-mal spannender, als wir in der Pfanne dunkel angebraten. Ne?
Okay.
Also diese Eleganz und auch diesen Biss der Schale zu erhalten. Dann
baue ich mir jetzt einen Dämpfer selber mit meinem Sieb und ich werde das dann mal...
Ja. Aber es ist wirklich, wenn man denkt, okay, das war jetzt kurz, dann war es meistens schon zu lang. Ne? Also wir reden bei Zucchini echt mal von der Dämpfzeit von, sage ich mal, 10
Sekunden.
Ja. Sekunden ungefähr.
Ja, ist aber vielen Sachen so. Also die meisten Menschen kochen ja eh fast alles viel.
Ja, aber gut, aber zurück, aber bei dem Gericht ist es echt viel, dass es praktikabel ist, ne? Also dass man es handeln kann. Ist ja wirklich immer so, dass viele denken, okay, und Kreativität und dran. Ja, aber das ist so wenig. Oftmals ist es so, dass ich einfach überlegen muss, wie kann ich zu viert das für 40 Leute umsetzen und wie können es dann weitere 4 Menschen an 40 Leute tragen, weißt du?
Und dass es dann so auf dem Teller aussieht.
Natürlich.
Wenn jetzt jemand wie ich dein Buch dann bei sich zu Hause hat, was rätst du, wie man es dann umsetzt? Weil die Beschreibung der Gerichte und die Präsentation ist ja so, wie ihr es logischerweise im Restaurant macht. Wie würdest du in der Heimküche daran gehen?
Im Grunde genommen sage ich immer, hat meine Mama schon immer gesagt, im Magen kommt eh alles zusammen. Weißt du? Und am Ende.
Deshalb frage ich.
Weißt du? Und am Ende ist es so, Gerichte müssen einfach irgendwie, so wie ihr, einfach zentral irgendwie zusammen sein, dass man das irgendwie...
Und ob ich jetzt 20% beim Eigelb rausziehe oder nicht und ob ich dann die Petersilieninfusion...
Ob du das gar nicht rausziehst und du machst die Petersilieninfusion einfach daneben,
was geht? Ja.
Da scheißt der Hund drauf, aber wirklich, ne? So, und ich sage immer, wenn Leute, manche wissen dann immer nicht, ob ich das jetzt ernst meine oder ein bisschen so am Lachen merke ich das, aber, ne? Sag ich, und wie sollen wir das jetzt essen? Dann sage ich, es ist wie mit einem guten Burger. Das braucht keine, also ist egal, von welcher Seite du reinbeißt, ne? Ich sage immer, gutes Essen braucht keine Anleitung.
Ja, Mensch, man, das ist aber auch ein bisschen ein Problem durch die Sterneküche und wie Restaurants früher waren, dass viele Leute gar nicht hinsehen, weil sie gesagt haben, mein Gott, und jetzt die 15 Gabeln und Messer und wie soll ich mich benehmen? Und dann ist es auch, es war ja früher oft unheimlich still in Restaurants. Ich fand die Akustik immer so schön im Restaurant, diese peinliche Stille.
Ja, das war
wenn man das nicht jetzt durch ein familiäres Umfeld oder durch genug Selbstbewusstsein dann irgendwann kennengelernt hat, ist es was, wo so viele Leute so Berührungsängste haben, was eigentlich scheiße ist, dass Restaurants das Image kreiert haben.
Ja, meine größten Sorgen war vor einem Umbau, dass wir nachher nicht mehr so eine schlechte Akustik im Laden haben. Ich habe mal 15 Minuten mein Handy mitten im Service mitlaufen lassen und habe den Restaurantdesignern dann das hingeschoben und gesagt, das darf nicht weggehen. Ne? Weil desto lauter es ist, erst dadurch schaffst du Intimität.
Ja.
Weil wenn nicht mehr gehört wird, was gesprochen wird am eigenen Tisch, dann bin ich intim.
Ja, es muss laut sein, ohne dass ich höre, was die anderen so sagen. Ja. Und ich muss auch das Gefühl haben, es ist so laut, dass ich mich normal unterhalten kann.
Ja, genau.
Und nicht diese peinliche Stille,
total,
wo ich jetzt
total bin ich ganz
nicht,
mit dir.
Nicht singen, sagen, nicht das sagen kann in der Lautstärke, wie ich es möchte. Es gibt einige Rezepte, die ich für mich ausprobieren möchte. Und jetzt habe ich ja quasi den Freibrief. Ich kann es dann so zusammenfügen, wie ich das möchte. Wir kommen jetzt auch gleich oder jetzt zu den 10 letzten kurzen Fragen. Das sind recht flotte Fragen. Und dazu würde ich gerne mit dir einen Frühschoppen haben. Und du hast gesagt, auch wenn du gleich noch arbeiten musst, würdest du einen Schluck Spumante mit mir trinken. Deshalb würde ich dich bitten, aus dem Kühlschrank die Flasche rauszuholen. Die ist in der Tür.
Aber ich sage gleich, meine Sommelier-Skills
das
sind
ich.
Schwerst beschränkt.
Das mache ich. Pass auf mein Mikrofon. Echt, du lässt die Jungs und Mädels bei mir in der Tür.
Hat Billy deswegen Ferrari genommen, weil der gleich ganz vorne stand?
Ja klar, ich habe zig Marken in meinem Kühlschrank. Nein, der Ferrari ist der richtige.
Bitte?
Der Ferrari.
Achso, ja, okay.
Aber wie witzig, du hast es dir gemerkt.
Ja.
Nein, ich habe nur Ferrari in meinem Kühlschrank. Nein, jetzt, für den Podcast habe ich nur Ferrari in meinem Kühlschrank. Ich habe aber auch manchmal andere. Du arbeitest mit deiner ihr seid nicht verheiratet, oder seid ihr verheiratet?
Nein.
Nee.
Wir leben in wilder Ehe, ja.
Mit deiner
Haus zwei Kinder.
Frau.
Ich sage immer, wir haben einen GbR-Vertrag. Es ist witzig, dass alle Entscheidungen finanziell über 1.000 Euro zu zweit getroffen werden müssen. Ja, ist wie im richtigen Leben, ne?
Ja. Abgesehen davon, wie funktioniert das? Funktioniert das gut oder nervt es auch manchmal?
Nee, das funktioniert schon gut. Da brauchen wir nicht um heißen Brei drum reden. Weißt du? Natürlich, ich meine, wir sind eine Familie und es gibt innerfamiliäre Probleme mal mit Erziehung etc. Ich meine, das ist natürlich ein großes Thema für uns, ne?
Ja.
Erziehung. Und es gibt natürlich auch im Betrieb unterschiedliche Meinungen und wir sehen sie auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Also wir haben ja das Büro zu Hause bei uns im Haus, ne?
Ja.
Und meine Frau arbeitet von zu Hause aus sozusagen.
Aber die ist immer nicht so oft im Restaurant.
Genau, also jetzt natürlich war es schon intensiver durch den Umbau, den sie ja eigentlich zur Gänze geleitet hat, mehr oder weniger. Und das war natürlich schon intensiv, da war sie schon, sie ist nach wie vor schon öfters im Laden, aber normalerweise beschränkt sich das auf einmal die Woche ungefähr. Ne?
Und eure Felder sind auch so weit voneinander entfernt, dass es da nicht so viel Berührung gibt.
Ja, also ich meine, abgesehen davon, dass ich sowieso keine Ahnung von Buchhaltung und irgendwas dergleichen, ich habe noch nicht einmal in meinem Leben Mitarbeiter bezahlt oder so. Ne?
Testet also sie? Ist sie einer deiner Tester? Oder ist das jetzt nicht...
Sie kommt sehr wohl zum Essen. Sie war jetzt vor kurzem auch wieder da. Ja. Also, aber
ist ihre Kritik wichtig für dich?
Also ist witzig, das hat mir letztens als Diskussionspunkt, sage ich, weil ich sie selten danach frage, wie das Essen gewesen ist, ne? Und sie das eigentlich nicht gut findet, ne? dass ich sie nicht frage.
Einfach voraussetzt, dass
sie
es mag oder dass es dir nicht wichtig ist, was sie darüber denkt?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also
manchmal denke ich, okay, warum sagt sie es nicht einfach, weißt du? Warum muss man gefragt? Also
weil das manchmal schön ist, gefragt werden, das ist Aufmerksamkeit.
Frauen
sind so einfach. Wir wollen einfach nur die Aufmerksamkeit.
Ich muss sagen, dass 99% aller Kritik mir einfach gesagt wird. Also frage ich niemanden danach.
Ist schön. Aber das Gute ist ja, wenn das dann kommuniziert wurde, dann weiß man ja, hey, ich möchte ab und zu gefragt werden. Und dann fragt man, wenn man sein Leben einfacher machen will. Frauen sind so einfach.
Total.
Cheers. Danke für deinen Besuch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Bei Meet in My Kitchen Podcast. So, jetzt kommen wir zu den 10 letzten Fragen.
So, Schuhgröße 43, Lieblingsfarbe blau.
Gewicht?
100,5, ich habe mich vorgestern auf die Waage gestellt.
Ehrlich, du hast 100,5?
100,5, ja. Ich habe ein bisschen zugenommen in Corona.
Sieht man aber nicht. Ja. Lieblingsessen?
Backhändl mit Erdäpfelvogelsalat und Kürbiskernöl. Dum, dum, dum.
Yes. Ich glaube, du bist der Erste, der mal ein vernünftiges Gericht sofort rausgeschossen auf die Frage bringt.
Ich habe letztens erst wieder dran gedacht, ich muss es mal wieder machen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir Personal ist im Backhändl hatten. Das ist, da kann man in einen Rausch verfallen. Ne?
Ja, aber man braucht eigentlich mal noch so ein Rotisserie-Teil und dann müsste man auch mehrere haben, dass das Fett übereinander...
Also, nee, Entschuldigung, Backhändl, nicht Brathändl.
Ah, Backhändl.
Ja, ja, wie in der Panier. Ja. Wenn du einmal dieses Backhändl gegessen hast, das ist so toll. Es ist so, ich liebe Backhändl. Und vor allem wichtig ist, für die Welt da draußen, mit Haut. Bitte macht kein Backhuhn ohne Haut. Das ist wenn ich mal in 10 Jahren... einmal in ein Restaurant gehe und überlege, ob ich mir ein Backhändl bestelle, dann frage ich vorher, mit Haut oder ohne. Und wenn der Kellner sagt ohne, dann esse ich es nicht. Also ich esse Backhuhn nicht ohne Haut. Also wenn ihr mich seht und ihr kennt mich.
Ja, immer Haut, egal was. Fisch, Huhn, immer mit Haut.
Am schlimmsten sind die Backhändl-Streifen, Salat und dann gibt es die Hühnerbrust in Streifen.
Ah, ich fand diese Kombination dann Trauben dazu oder sowas. Das ist, gibt, oder Melone. Nein, jetzt sind wir bei Wassermelone dann. Spannendste Region, um die Küche Österreichs zu entdecken.
Oh, das ist natürlich jetzt muss ich natürlich Farbe kennen und dann, also, du weißt, ich bin doch so harmonisch bedacht und dann
löse dich jetzt mal von Familie, Ursprung und allem.
7 Millionen Österreicher enttäuschen. Nein, also es gibt eigentlich drei, zwischen denen ich mich nicht entscheiden könnte. Das ist einmal die Wachau. Das ist ja eine Hollywood-Kulisse. Das ist ja eine Frechheit. Wer hat sich denn das mal überlegt eigentlich? Ne? Da guckst du immer nur, wo sind die Kameras? Warst du schon mal in Dürnstein? Also das ist ja, oder ist ja wurscht, oder noch in den kleinen Käfern, Weißenkirchen oder so, ne? Mit dieser Holzkirche. Das ist ja irre. So, Wachau, dann Südsteiermark, also hier Region um Gamlitz herum. Also das ist ja auch wie gemalt, ne? Also hier Toskana Österreichs. Ne? Aber trotzdem muss ich schon sagen, ist natürlich der Neusiedlersee. Ich finde das schon auch ziemlich nett, ehrlich gesagt. Also da, auch da, was die Golds, Rotwein und so, es ist schon...
Was liebst du an Berlin? irgendetwas an Berlin?
Nein, also ich muss sagen, das hat vielleicht ein bisschen pragmatische Gründe, aber dadurch, dass wir in Österreich doch relativ konservativ erzogen eigentlich sind und das auch in Wien, in einer Weltstadt wie Wien, ich liebe es eigentlich, dass man in Berlin machen kann, was man will, ohne vorverurteilt zu werden, muss ich sagen. Ich sage es immer, du könntest aus Peru kommen und es kann die navische Küche in einem Restaurant machen, das russisch eingerichtet ist und es wird keine Sau interessieren, solange es irgendwie gut ist, deine Idee.
Vor ein paar Tagen hatte ich einen Schweizer hier und er hat genau die gleiche
Antwort. Das ist irgendwie so. Also ich sage auch immer, geschäftlich betrachtet, ich würde nie in Österreich irgendeinen Laden aufmachen. Vergiss es.
Nicht?
Nein, würde ich nicht machen.
Wenn es den Sellerie nicht gäbe, überhaupt nicht. Die Natur hatte ihn rausgelassen.
Du hast aber echt gestern Zeit, Fragen zu überlegen, oder?
Welches Gemüse könnte in deiner Küche seinen Platz einnehmen?
Ich würde dann wahrscheinlich ein Steakhouse führen. Ich weiß es nicht. Nein.
Warum nicht Pastinake?
Ja, ist auch okay.
Weil Pastinake, ich habe für mich nämlich
überlegt, was... Weißt du, was ich liebe? Entschuldigung, wenn ich hier so bin. Eisbergsalat. Eisbergsalat ist
Holy shit, ich hasse Eisbergsalat.
Oh, Eisbergsalat ist so toll.
Wieso denn das? Wie kann man Sellerie lieben und dann Eisbergsalat?
Oh, ich liebe ihn einfach so zu essen. Eisbergsalat ist doch mega, weißt du?
Das passt überhaupt nicht, weil eigentlich geschmacklich finde ich das Eisbergsalat absolut lasch.
Oh, es ist die Textur.
Und du hast, nee, du hast in deinem Buch hast du gesagt, knackig lässt du außen vor. Nee, knusprig. Nee.
Ja, ja.
Du hast aber gesagt, weil knusprig zu sehr ab.
Ja, aber die obligatorische Kritik, ah, da fehlt aber ein bisschen Textur. Das hasse ich einfach, ne? Zu sagen, was, also, weil wer würde bei einer Kugel Vanille Eis sagen, ach, aber jetzt noch ein bisschen Crunch? Bullshit. So. So, und aber texturell ist der Eisbergsalat einfach toll. Und weißt du, was ich, und der hat auch, wir haben auch, das ist so toll, wenn man Eisbergsalat nimmt und du schneidest den in so eine so 2 cm dicke Scheibe und dann hast du diese Struktur und dann kannst du wunderbar Sachen reinstreichen.
Also wenn man so eine musst du auch, weil er geschmacklich absolut ja, lasch ist.
Und dann haben wir so eine Zitronencreme, so aus der weißen Schicht, aus der Albedo-Schicht, so eine Zitrone reingestrichen und dann kannst du richtig, und dann klebt es auch zusammen, dann ja. Kannst du ein richtig schönes Tortenstück rausschneiden, weißt du? Und dann hast du so eine, und ich liebe auch diesen, ich liebe es auch manchmal mit so Namen zu spielen wie Eis und setzt sich ja aus dem Wort Eis und Berg zusammen, ne? Und dann etwas zu machen, was dem entspricht. Oder Fett und Auge. Das, ja. Ist, das ist irgendwie toll.
Ich hätte alles erwartet, aber nicht, dass der Sellerie.
Ja, vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen in meinem, in meinem Stress ein bisschen zu
sehr. Das ist der neue Sebastian. Naja. Das ist der 10 Jahre Berlin-Sebastian.
Ich liebe auch Brokkoli zum Beispiel. Brokkoli ist auch toll. Magst du auch nicht?
Doch, ich mag, aber für mich muss Brokkoli, der braucht Röst.
Brokkoli, das ist so toll.
Ich finde, das ist so, dann habe ich diese labbrige.
Nein, ist gar nicht, du darfst es nicht labbrig machen.
Ich mag gerne aus Brokkoli und dann mag ich ihn blanchiert auch als einen wie ein Pesto zu machen.
Okay, vielleicht fehlt mir noch eine Gemüsesorte ein, die ich mag, die du dann auch gut findest.
Nee, aber das ist wie, ich finde, so kohlige Sachen, klar, ich mag Sauerkraut, Rotkohl, bla bla bla. Ja. Brokkoli und Blumenkohl passiert relativ selten hier und wenn, meistens im Ofen geröstet. Okay. Und dann das, um dieses Kohlige irgendwie auszu.
Ich esse auch sehr gern, weil du sagst Weißkohl oder Weißkraut, ich esse sehr gern rohes Weißkraut. So, wenn du irgendwie
ja,
so,
mit
so
Speck. So, nee, ach so,
nee, einfach so.
So
zum Snacken rein.
Ich mag den super gern einfach mit Salz einreiben, oder kurz stehen lassen und dann Fett an, also Speck anbraten und dieses Fett, Speck und dann Weiß, weil dieses Knackige und dieses Scharfe, der hat ja auch so eine Schärfe, das mag ich dann wieder. Und diese Schärfe, das ist schon eine Form von Schärfe. Das finde ich, das hat halt der Sellerie
total,
so auch.
Total.
Und das hat die Pastinake auch. Und das mag ich halt, das mag ich schon gern. Aber so kohlige Sachen, es gibt Dinge, die mag ich, wenn jemand anders die für mich kocht. Wenn jemand anders für mich einen Blumenkohl macht, einen Brokkoli, Risotto, genau das Gleiche. Ich koche mir nie ein Risotto. Wenn andere Menschen Risotto für mich kochen, finde ich das toll. Ich selber würde jetzt nicht denken, oh, jetzt koche ich mal Risotto.
Forget it.
Aber es kann
aber, sein. Aber was schon auch eine äußerst wichtige Gemüsesorte ist, jenseits vom Sellerie, ist halt auch die Zwiebel. Aber die Zwiebel ist ja generell so ein Grundding. Ne? Aber Zwiebeln ballern wir schon auch richtig viele durch. Ne? Also in allen möglichen Varianten.
Auch roh?
Nee.
Ja. Weil roh finde ich, also es ist rohe Zwiebel.
Ja gut, vielleicht mal eine Jungzwiebel.
Frühlingszwiebel, eine ganz junge Frühlingszwiebel bei Raclette. Dann geht's wieder, aber dann ist es halt ein Ausgleich auch zum Fett. Was war der wichtigste kreative Erkenntnismoment für dich als Koch?
Der wichtigste kreative Erkenntnis?
Ein Moment, wo du für dich, der so einschlagen war, wo du etwas erkannt hast, dass das dein ganzes Kochen verändert
hat. Ja, klar.
Was war das?
Ich habe irgendwann einmal gemerkt, dass wenn ich mich innerhalb der Grenzen, also Grenzen ist ja witzig, obwohl das ja übelster Reichtum in dieser österreichischen Tradition ist, ne? Aber ich werde nie Palmherzen irgendwo bestellen oder so, ne? Also und so, oder irgend so ein Schmarrn. Also wenn ich mich innerhalb der Grenzen dieser österreichischen Küche bewege, dass das eigentlich erst zu einer Form der Kreativität führt, die ohne diese Grenzen nicht möglich wäre. Ne? Also einfach, wie du es vorher gesagt hast, in diese Tiefe zu gehen und auf Erfahrungswerten aufzubauen und so weiter und dann also da einfach in eine Vielschichtigkeit zu kommen, also wo Kreativität stattfindet, die oberflächlich, wie du es genannt hast, nicht stattfinden könnte. Und das war schon, ja, das war eigentlich schon sehr einschneidend, ja.
Was ist toll, wenn man mit seinem Partner zusammenarbeitet?
Ja, Vertrauen.
Was ist absolut nervig?
Das ist ein gutes Zeichen, dass mir nicht gleich was einfällt. Natürlich ist es so, dass zu einem Thema
oft zwei Meinungen gibt, ne? Und das ist ja also so.
Kannst du nicht abwatschen.
Ja, Solo-Selbstständige, sage ich immer, haben den Vorteil, dass sie schneller Entscheidungen treffen können.
Diktatur.
Ja, es ist schneller. Natürlich können sie auf die Fresse fallen damit, ne? Aber dann lernen sie natürlich auch daraus, hoffentlich, wie auch immer, ne? Also ich glaube, dass bei uns die Entscheidungsfindung wesentlich träger ist als wie bei Solo-Selbstständigen. Also das ist vielleicht manchmal auch ein Nachteil, ja.
Du hattest viele langjährige Küchenforschungsprojekte. Der gereifte Sellerie hat 6 Jahre gedauert, bis er ja. Dann das war, was man jetzt auf dem Buchcover sieht. Bereitet dir gerade eins Kopfzerbrechen? Arbeitest du gerade an einem Projekt? Also nicht ein komplettes Gericht, sondern eine Zutat, mit der du gerade rumexperimentierst? Gibt's das gerade? Darfst du nicht sagen?
Nee, ich würde sofort sagen, um Gottes Willen, ich mache überhaupt nie Geheimnisse aus irgendwas.
Also aber gerade gibt es jetzt nicht ein Produkt, wo du mit, was du womit du rum experimentierst.
Wahrscheinlich sitze ich im Auto am Weg zur Arbeit jetzt gleich und dann denke ich, ach scheiße, das hättest du sagen können, aber es ist vor allem
das haben alle rufen nachher an und sagen, das hätte ich damals sagen können. Wie interessiert man Kinder für Essen?
Also ich versuche, meine Kinder relativ normal mit diesem Thema zu konfrontieren, weil ich mag die Hysterie in unserer gesellschaftlichen Diskussion um Essen nicht. Also gefühlt bewegt sich alles nur zwischen nichts mehr, also es ist Paleo vegan entweder oder 5 Kilo Schweinefleisch im Plastikbeutel aus dem Kaufland rauszutragen. Also mir ist die Normalität abgekommen und ich versuche, meine Kinder so normal unter meinen Gesichtspunkten zum Essen zu bringen, wie ich biete ihnen an, ich zwinge sie nicht, manchmal schon, ja, und es ist eigentlich immer oft das gleiche Prozedere. Meine Kinder sind so, meine Kinder sind richtige Kinder. Die mögen gar nichts außer Zucker im Endeffekt, ne? Eigentlich so. Betrachtet mal, ne? Also wenn ich Palatschinken Kaiserschmarrn mache, jeden Tag, das ist überhaupt kein Problem, ne? So. Aber natürlich spielt es das nicht, brauche ich nicht reden. Und ich koche dann auch relativ normal. Ich habe eine Zeit lang mir den Stress angetan, vielleicht auch zwei verschiedene Sachen zu kochen, habe das aber irgendwann mal eingestellt, das geht jetzt so nicht mehr.
Kochst du bei euch zu Hause?
Wenn ich frei habe, schon. Okay. Aber ich bin natürlich oft nicht zu Hause.
Gehen die Kinder, kommen die ins Restaurant?
Ja, aber wenig. Wir wohnen jetzt 16 Kilometer vom Restaurant weg und meine Kinder, ist wie immer so witzig, meine Kinder sind Berliner, aber eigentlich haben sie mit Berlin nichts zu tun. Ja. Ne? Also wir sind in Französisch Buchholz, da ist alles, Freundeskreis, Schule und so weiter und so fort, Oma, Opa, das ist alles in 10 Minuten Fußweg ablaufbar.
Können die mit dem Essen von dir was anfangen, was du im Horvat machst?
Sind sie auch noch nie damit in Kontakt gekommen, beziehungsweise. Aber meine Kinder, um es fertig zu kriegen, ist so, ich mache da meistens was. Dann wird erst einmal richtig sich aufgebäumt und gesträubt, nee, das mache ich nicht und so weiter und so fort. Manchmal bleibt es auch dabei, aber oftmals ist es so, und das ist ein Paradebeispiel, ich bin super stolz drauf. Ich habe voriges Jahr, wir haben einen relativ großen Garten und ich habe einen Gemüsegarten und ich mache da halt so mein Zeug und wir haben Erbsen und ich habe dann eine Erbsensuppe gemacht. Aus ganz jungen Erbsen habe ich Erbsensuppe gemacht. Ne? Und dann zuerst meine Tochter so, und dann hat sie die gegessen und es waren wirklich nicht viele Erbsen, es gab nur einmal Erbsensuppe. Ne? So am nächsten Tag für meine Frau nochmal zum Aufwärmen, das war's. Und sie hat mich gefühlt über das ganze Jahr, bis jetzt wieder, Erbsen sind dieses Jahr sehr spät gekommen, weil es sehr kalt war, sie hat mich sicher 10-mal oder so gefragt, Papa, wann gibt's mal wieder Erbsensuppe, ne? Und das finde ich total, das finde ich toll, ne? Dass man dann irgendwie so, ne?
Ja.
Ne? Oder gibt es dieses Jahr wieder Karotten, die man dann aus dem Beet ziehen kann, so? Also das finde ich schon.
Das sind die Magic Moments, die jetzt bei ihr kreierst.
Ja.
Und das ist halt, je mehr Magic Moments man hatte, umso mehr hat man dann nachher, woraus man schöpfen kann. Was bedeutet Essen für dich?
Ja, alles. Das ist, also, ich kann es nicht verstehen. Also, ich kann schon verstehen, aber mir tun Menschen leid. Also, ich gehe ja auch mal einkaufen. Bei uns gibt es einen Denz und einen Rewe direkt nebeneinander. Und mal geht man dahin und mal gewisse Sachen holt man da von da. Und dann passiert es halt, dass du halt vor dir jemanden stehen hast und dann räumt er seinen Einkaufswagen aus und dann gibt es da Spargel im Glas, Kartoffeln im Glas, 6er-Pack Bockwürste und abgepackte Brötchen dazu. Und ich denke mir dann so, scheiße, Alter, weißt du, das ist, stell dir vor, du lebst so, ne? Das ist ja, die Leute, die wissen ja gar nicht, was ihnen geht, ne? Das ist so, du sitzt halt auf der Baustelle, isst deine kalte Bockwurst mit Senf und Brötchen. Und es ist so, ich kann nicht irgendwo hingehen,
Also wenn das Essen scheiße ist, das ist einfach scheiße. Weißt du? Und dann ist der Urlaub scheiße. Ich meine, Sardinien ist super schön, aber das Essen war super scheiße. Ja, das war, weißt du? Also, und ja, das ist, und es hängt alles am Essen. Es wirklich immer. Klar kann dann irgendwas nett sein, aber deswegen fahre ich so gern, und ich möchte keine Werbung an der Stelle machen, ne? So fahre ich so gern in diesen Weiherhof in Bramberg am Wildkogel, von meinem Freund hier geführt, in siebte Generation. Das ist einer der schönsten Orte, natürlich der Nationalpark Hohe Tauern, weißt du, aber die machen einfach gutes Essen, von der Frittatensuppe bis zum Sieben-Gänge-Überraschungsmenü, weißt du, High-End-International-Level, weißt du. Und das ist, weißt du, und das ist, und du setzt dich hin, du bestellst deine Rindfleischsulz und die kommt genau so, wie du dir das vorstellst, weißt du? Also, das ist, also, und Essen ist einfach, das ist, ich, also, und ich bin auch unheimlich dankbar dafür, ja, wenn du in einen Backhändel beißt, ja, und wenn du das, was das dann mit dir, ich bin dankbar, dass man das so wahrnehmen kann, ne? Das ist so, also, und das geht in der Früh bei meinem Espresso los im Endeffekt, mit meiner Mühle, und dann mache ich meinen Espresso und dann, und du kannst nirgendwo hingehen Kaffee trinken. Also natürlich kann man, aber du weißt, ne, ich meine, 95% der Welt ist vollautomatenverseucht, ne?
Ja, wenn man einmal einen gewissen Level mit etwas geschmeckt hat, eine gewisse, nicht ein Level, eine Feinheit geschmeckt hat, dann ist es halt, wie wenn man einmal guten Wein getrunken hat, kann man keinen schlechten Wein mehr trinken. Und beim Essen genauso, wenn du einmal richtig gutes Essen hattest, dann gibt es halt kein Zurück mehr.
Ja, und ich bin wirklich unheimlich dankbar, dass ich mich da, dass man sich dahin entwickelt hat, durch welche Faktoren auch immer, und dass es mir vollkommen scheißegal ist, ob ich heute 18 Zoll Felgen oder 19 oder ob die Alu oder Stahl sind, das ist mir vollkommen wurscht, wirklich, ne? Und ich schreibe, mein Handy brauche ich nur für WhatsApp und zum Telefonieren, und es ist mir egal, was das sonst noch alles kann. Und ich bin wirklich froh, dass ich meine, also die Sachen, die mir wichtig sind, also die Werte, dass das da keine Rolle spielt, sondern dass es mir eher wichtig ist, dass ich heute noch weiß, wo ich im Allgäu war, bei einer guten Freundin, und der Onkel hat eine Sennerei und die machen auch Butter, und dann haben wir da hier natürlich ein Butterbrot gegessen, und wir haben dann, glaube ich, keine Ahnung, 10 Scheiben Butterbrot gegessen, weil es so toll war, und von der Butter reden wir heute noch, ne? Weißt du? Das ist doch viel, das, ja, ich bin, und da kann man aber niemanden Vorwurf machen, wenn er das nicht so sieht, um Gottes Willen, weißt du, ne? Aber
Sebastian, ja. Danke, dass du mich in meiner Küche besucht hast und dass du Gast bei Meet in My Kitchen Podcast
bist. Ja, lieben Dank, Maike. War sehr nett, wirklich.
Eigentlich wäre jetzt der Podcast zu Ende, doch Sebastian hat etwas gesagt, wofür ich das Mikrofon noch einmal anschalten musste. Was machen Frauen anders in der Küche? Oder was ist das? Was gibt es eine weibliche Energie in der Küche?
Essen ist sowieso, das ist so, also ich muss immer sagen, ich koche ja aus dem Bauch heraus. Ne? Für mich ist es ja super schwierig, ein Rezept zu schreiben. Ja. Das war eine, also dieses Buch zu machen zum Beispiel, das ist ja irre gewesen, wenn ich nicht alles anrufen musste, um zu fragen, hast du das und das mal mitgeschrieben oder so. Ne? Ja. Ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt 25 Jahre im Job, ich habe nicht einen Rezeptordner für mich. Also das ist, also ich koche nicht nach Rezepten. Ja. Das ist für mich eine wirklich aus dem Bauchgefühl heraus, also eine emotionale, sinnliche Sache, ne? Und das sind Frauen, es ist so, also ich habe eine Mitarbeiterin jetzt wieder, also wir haben eine Frau in der Küche, und ich habe letztens auch zu ihr gesagt, hey, du hast einen Vorteil, ne? Du bist halt einfach eine Frau, ne? Und Frauen sind einfach die besseren Köchinnen. Und ich sage, und da bin ich überzeugt davon, dass jeder Mann, oder der ein guter Koch ist, hat eine extrem feminine Seite, auf jeden Fall, hundertprozentig. Und es ist so, auch wenn es natürlich dann in der Außendarstellung nicht, vielleicht nicht so rüberkommt, oder, ne? Aber jeder Mann, der gut kochen kann, hat fix eine extrem feminine Seite, hundertprozentig.
Die nicht kochen können, haben Probleme mit ihrer weiblichen Seite.
So, an der Stelle muss ich jetzt leider.
Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in My Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei Ihnen in Ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast, ein Wort, folgen und mir auf Eat in My Kitchen. Danke fürs Zuhören, keep on cooking, eure Maike.